oder vorn? Vodafone, perfekt, sehr schön, nice, GG Eats. Ja, Vodafone hatte keinen Bock mehr. Die haben sich gedacht...
Piss dich, Aldo!
Dachte sich Vodafone so. Die wollten nicht mehr. Ja, aber jetzt geht's wieder, ne? Alles wieder gut. Ich refresh mal den Chat. Ja, die USV ist ausgegangen, genau. Nice. So, sehr schön. Geht wieder alles, oder, Leute? Test, Test. So, wer noch nicht F5 gedrückt hat, F5 drücken. Geht wieder. Bambusbjörn, danke für den Sub. Ne, das war Vodafone. Ich musste OBS sogar abschießen, weil überhaupt keine Verbindung mehr gescheit funktioniert hat. Okay, wir gucken das Video weiter. Also, wo sind wir stehen geblieben? Kurz Sound ausmachen. Also, wo sind wir stehen geblieben? Genau, wir wollen uns angucken, was da drin ist. Fritzbox am Start. Ja. Da oben ist die Fritzbox. Warum auch nicht? Irgendwas muss da ja Internet-Einwahl und Zeug machen. Okay, auf geht's.
Die pfeift doch übrigens, so sollten die Batterien mal kaputt sein. Ja, okay. Also dann weißt du ja auch gleich Bescheid. Ansonsten hängt hier am Server noch eine externe Festplatte dran. Das heißt offiziell Offsite-Backup, dass wenn dir die Bude hier irgendwie abraucht oder abbrennt,
immerhin. Genau das. Ich finde das gut, dass die sowas machen, weil ganz ehrlich, niemand von den Leuten, die das beauftragt, also die Unternehmen, die sie da betreuen, die haben ja da gar keine Ahnung von. Das heißt, du kannst da nicht drauf warten, dass der irgendwie sagt, ja, aber richte auch mal Offsite-Backup auf. Richte auch mal Offsite-Backup ein. Offsite-Backup liegt auf dem Onsite-Backup? Nee. Nee, das hat er nicht gesagt, oder? Oder mal gucken. Ich muss mal anhören. Aber das finde ich gut, dass sie dem das einrichten, weil das beauftragen die sie ja so garantiert nicht. Weil die es nicht wissen.
Offsite-Backup, dass wenn dir die... Ja. Die pfeift doch übrigens, so sollten die Batterien mal kaputt sein.
Also was?
Ja, okay. Also dann weißt du ja auch gleich Bescheid. Ansonsten hängt hier am Server noch eine externe Festplatte dran. Das heißt offiziell Offsite-Backup.
Ja, okay, Offsite-Backup. Offsite-Backup an der externen Festplatte vom Server ist jetzt vielleicht ein bisschen optimistisch.
Dass wenn dir die Bude hier irgendwie abraucht oder abbrennt, genau, dass du noch irgendwelche Daten hast.
Hä? Das funktioniert doch aber. Da muss irgendwas fehlen in dieser Aussage, weil wenn die Bude abfackelt und der Server da dran auch, dann fackelt doch auch die externe Festplatte dran ab. Oder verstehe ich das jetzt nicht? Ah, die rotieren die externe Festplatte. Ah, okay. Die machen die Festplatte dran, Backup und dann nehmen sie fest. Das kann man machen. Das ist die manuelle Variante. Das ist aber durchaus in Ordnung. Warum nicht? Das ist doch in Ordnung. Das finde ich okay. Ich meine, sinnvoller wäre es wahrscheinlich, wenn man den Kram irgendwie übers Internet backupt. Aber wer weiß, wie die Anbindung da am Arsch der Welt ist. Ne? Warum nicht? Doch, ist doch in Ordnung. Kann man doch sagen. Kann man doch machen. Lukizu, danke für den Sub. So, rotieren heißt manuell austauschen. Ja, so würde ich das interpretieren. Die stöpseln halt die Festplatte ab und zu mal ab und starten dann wahrscheinlich ein neues, also eventuell machen sie es so, keine Ahnung, Full Backup inkrementell dann, bis die Festplatte voll ist und dann Festplatte weg und dann nächste Festplatte dran, Full Backup inkrementell bis voll ist. Keine Ahnung, wie sie es machen. Oder ob sie alle Wochen Full Backup machen inkrementell, gar nicht warten, bis die Festplatte, keine Ahnung. Kann ja alles sein. Aber ich finde, das ist eine super Geschichte. Wer weiß, was der hier für eine Anbindung hat. Vielleicht kann der seine Sachen gar nicht gescheit in die Cloud backuppen, weil die Internetanbindung zu schlecht ist. Man weiß es nicht. Ja, kann man jetzt viel reininterpretieren, wenn der Tag lang ist. Aber ich finde das nicht verkehrt. Besser als nichts. Ja. Und ich finde es gut, dass der das macht, dass er das dem eingerichtet hat, weil du kannst nicht darauf warten, dass dich der Kunde mit sowas in dem Fall beauftragt, weil der weiß es ja auch nicht besser. Ja, das, da musst du schon ein bisschen vorausdenken. Und deswegen ist auch ganz gut, wenn die so Leute haben, die das machen, die kennen die Betriebe dann auch. Und die wissen dann halt auch, okay, wie viel Know-how ist da vorhanden oder gar nicht und was ist am besten für die. Und vor allem auch, in welchem Budget darf das Ganze liegen. Das finde ich gut. Das finde ich eine legitime Variante. Ja. Möb, danke für den Sub.
Rein. Das ist so ein bisschen scheiße.
Noch ein Digitos-Schrank.
Wie ich das möchte. So ganz kleiner Scheiß eigentlich, der in 5 Minuten erledigt sein könnte, dann drehe ich durch.
Also ja, das regt mich auch auf.
Ich drehe wirklich durch, ich drehe da am Rad,
ja,
ich gehe da in die Luft, ich schimpfe alles zusammen, ich raste aus.
Das, so, mich regt auch Kram auf, der funktionieren müsste, aber nicht funktioniert.
Einfach draufhauen, das hilft am meisten. Einige sagen, ja, braucht es das überhaupt? Ist das nicht für meinen kleinen Betrieb mit 100 Sitzplätzen und 5 Leuten in der Küche zu viel?
Nö.
Also eigentlich ist das von Haus aus, wenn man gleich...
Das ist eigentlich so Minimalstausstattung. Also wenn du wirklich willst und dass es auch drauf ankommt, dass der Kram eben funktioniert, eine USV und irgendwie Backup, das nicht im gleichen Haus mit abfackelt. Wenn du einen Betrieb hast, wo dann auch Geld dran hängt, deine eigene Existenz im Zweifelsfall, die Existenz deiner Mitarbeiter und sonst noch was, vielleicht gehört dir ja auch das Haus, was auch immer, ja. Dann sollte eine USV und zumindest die wichtigsten Daten Offsite-Backup eigentlich das absolut Mindeste sein, was du machst. Die meisten machen das nicht, weil sie keinen Plan haben. Deswegen finde ich gut, dass sie das dem so eingerichtet haben.
Richtig anfängt und groß denkt, doch oft besser in der IT, als wenn man sagt, ich kaufe jetzt ein kleineres Gerät, einen kleineren Server und dann reicht es dir plötzlich nicht mehr.
Ja. Jetzt am Ende sind wir halt auf dann zwischen 40.000 und 45.000 rausgekommen. Und das ist halt auch jetzt nach Corona nicht...
Boah.
So einfach aber.
Naja, gut, je nachdem, was sie da haben, wenn das, also, es ist immer die Frage, ist das mit Mitarbeiterkosten, ist das mit allen Materialkosten und sowas, wer weiß, was die da gemacht haben, ja? Ich meine, IT-Infrastruktur, dazu gehören Desktop-Geräte, dazu gehören Drucker, Telefone, Monitore, Server, USVs, Racks, Kabel, das ganze Zeug einbauen, dann ist das schon, da ist das durchaus im Rahmen, ne? Kannst nichts sagen.
Weil es ja nur ein Teil der Kostenstelle.
Ich kann mich da natürlich reinversetzen. Sie haben Heidengeld investiert und alles steht und fällt mit der IT. Die Besonderheit hier ist noch, dass die eine Schankkontrolle haben. Das heißt, ich sehe, wie viel hat der Hahn rausgelassen und wie viel ist in der Kasse drin. Und wenn das nicht boniert ist, sagt der Hahn, du kriegst von mir nichts.
Nicht, dass die Bedienung sagt, hier, du kriegst heute was umsonst. Da muss knallhart kontrolliert werden.
Hier kommt ein Kassendrucker hin und hier oben hängt halt wieder so eine WLAN-Antenne. Systemadministrator ist eigentlich auch gar kein Ausbildungsberuf.
Die haben auch komplett WLAN und Verkabelung und so gemacht. Da kannst du schon mal, das verstehe ich, dass es 40-50k kostet. Das ist quasi ein smarter Zapfhahn sozusagen, ja.
Eine technische Ausbildung gemacht. Ich bin eigentlich gelernter Automobilkaufmann und das hat sich damals in einem Audi-Autohaus
ergeben,
dass ich da in die IT-Abteilung gewechselt bin und bin dann über einen Bekannten zu meinem jetzigen Chef gekommen. Ich bin ein typischer Quereinsteiger, ja. Dann hören wir uns die Tage. Alles klar. Pfiati. Vielleicht gibt es da irgendwie so eine Art Gen oder so, wo es heißt, man kann mit Menschen gut umgehen oder man kommt mit Menschen...
Ja, ich nicht.
Klar, ich versuche immer ganz witzig zu sein und nicht wirklich angespannt, einfach eine lockere Atmosphäre zu schaffen.
Ich hasse andere Menschen.
Versuche auf einer Wellenlänge zu sein. Zerlegst du jetzt das ganze Büro da unten oder? Kili? Wo bist du denn? Hier. Also bist du hinten.
Also die mit dem Kreis
dran. Das ist der Azubi. Es ist der Azubi. Bam, war klar. So eine kleine. Eins muss man diesen kleinen Klitschen auch mal wirklich lassen. Ja? Das sind meistens auch Läden, die wirklich ausbilden, die nicht einfach nur immer sagen, ha, Fachkräftemangel, oh nee, wir finden keinen, nee, aber ausbilden wollen wir auch nicht. Die haben meistens 1, 2, 3, 4, 20 Azubis. Witzig, so als Einwurf, dort, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, also bei dem Provider, da hatten wir, glaube ich, zwischenzeitlich 30 Azubis. Das war bei denen aber System, das war quasi Ausbeutungstaktik. So nach dem Motto, die Azubis machen die Sachen besonders billig. Wie viel am Ende da geblieben sind, kann ich schlecht beurteilen. Also ich war ja auch nur, glaub, nach meiner Ausbildung noch 2 Jahre da, wo ich dann keinen Bock mehr hatte. Dazu habe ich ja mal ein Video gemacht, warum ich da weg bin. Naja, egal. Da Azubis am Start.
Arsing und die anderen sind. Ja, es.
Das, solange du den Überblick hast, also ich verstehe dein System nicht, aber solange du den Überblick hast.
Rechts, rechts.
Hast du die rechten.
Drei Stück da.
Achso, deswegen auch diese Farbaufkleber, hat das irgendeinen Sinn?
Die waren schon drauf.
Ah ja, okay. Ich krieg 3,94 Euro aufs ganze Monat, weil er so viel Geld kostet. Ich verdiene aktuell 3.200 Euro brutto. Das sind nach Abzug knapp 2.100 Euro netto. Ich bin auch der Meinung, dass wir alle immer zu viel wollen teilweise und dass es uns eigentlich eh viel zu gut geht. Aber ich denke, so auf Dauer muss das schon noch...
Naja, also sonderlich viel ist das jetzt nicht, gerade in München. Aber okay. Ja.
Umgehen. Ich habe jetzt einen Spätzle abgeholt, das ist der Flo. Und wir,
also da wird das mit dem Porsche wahrscheinlich in nächster Zeit nichts.
Immer, dass wir uns einmal die Woche oder so abends mal zusammensetzen und ein bisschen ratschen. Ich zahle aktuell warm, also mit Strom und allen Nebenkosten, knapp 780 Euro. Und das ist für die Verhältnisse hier bei uns eigentlich recht günstig. Also er hat mal zwischenzeitlich eine Wohnung gesucht und da warst du unter 1200 Euro, hast du nichts gefunden. Also ich habe anderthalb Jahre nach einer Wohnung gesucht, du hast es ja mitbekommen.
Ja.
Das merkst du dringend, Herr Hindelmeier.
Aber wisst ihr, was viel wichtiger ist? Dass der happy ist und zufrieden mit dem, was drumherum läuft. Ansonsten, wenn es reicht für das, was er machen will, ist doch absolut ausreichend. Ich meine, wozu?
So zur Abwechslung ist mal ein bisschen was drin. Aber normalerweise hat der Getränke und Licht.
Das ist jetzt so typisch bayerisch hier, Alter.
Wir kennen uns von der Schule, wir sind aber alle gemeinsam beim Roten Kreuz. Da bin ich jetzt auch den Monat recht viel im Rettungsdienst gefahren, nebenbei ehrenamtlich. Und da habe ich, glaube den Monat knapp 180 Stunden im Rettungsdienst runtergerissen, habe aber noch nebenbei 160 Stunden normal gearbeitet. Und das war
aber bisschen, was fürs Alter zurücklegen kann. Ja gut, das würde ich damit dazu zählen, wenn es halt ausreicht für die wichtigen Sachen und man zufrieden ist.
Anstrengend jetzt reicht es dann auch wieder, nächster Monat wird entspannter. Dann nehmen wir mal Rindviech heute. Wir machen ganz basic heute Hot Dogs. Geht schnell, kostet nichts, macht keinen Dreck.
Die kochen zusammen, da geht's rund hier.
Schmeißen Sie mal ein.
Richtig, richtig. Kasse Würstchen, Lernern.
Also ich investiere schon, in Anführungszeichen, natürlich schon viel Geld in Technik. Also diese, hier die Soundbar, die Rücklautsperren, das kostet gut Geld. Ich kann mich rundherum nicht beschweren, ich komme mit meinem Geld gut aus. Ich habe tolle Freunde, einen tollen Freundeskreis, einen tollen Arbeitgeber, den ich auch wahrscheinlich für mehr Geld nicht einwechseln wollen würde. Und bin froh, wie es momentan läuft.
Ist auch nice. Ja, Altersvorsorge ist aktuell anscheinend nicht drin. Ah, ETFs, oder? 50 Euro ETFs, ich erkenn's nicht so genau. Browser, Mann. Geht da oben. Ja, ETFs. NFTs. Nur 40 Euro Versicherung, ja, wahrscheinlich das Mindeste, was... Achso, okay. Naja, also man muss halt ehrlich sagen, also ich denke mal, gerade in München sind 2000 Euro, nachdem du Steuern bezahlt hast und sowas, jetzt wirklich nicht viel. Also ich kann es ja mit meinem Gehalt vergleichen, ich kriege mehr im Monat bei 4 Tage arbeiten. Also an über... Und nachdem Altersvorsorge und sowas schon weg ist. Das ist aber auch Frankfurt. Ich denke mal, das kann man, Frankfurt und München kann man, was Preise angeht, ähnlich vergleichen. München ist wahrscheinlich noch ein bisschen teurer. Also so viel ist das für München wirklich nicht. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist, dass er mit über die Runden kommt, dass er zufrieden ist mit seinem Leben und dass er eben halt auch alles bezahlen kann, was er so bezahlen muss. Dass er nicht nur plus minus null auf dem Konto oder sogar mit Minus auf dem Konto am Monatsende dasteht, sondern die Sachen gut hinbekommt. Und happy ist, das ist doch das Wichtigste. Und er scheint auch gut drauf zu sein. Also es scheint nicht zu sein, als geht's ihm irgendwie schlecht. Das ist doch das Beste, was einem passieren kann. Na, mehr darf's immer sein.
Das war mein Tag als IT-Systemadministrator. Ein Tag in meinem Beruf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr selber mal bei Lohnt sich das mitmacht.
Da darf er aber auch keine Freundin finden. Warum? In der heutigen Zeit ist es doch wirklich nicht zu viel verlangt, wenn die Freundin ihren Kram selbst bezahlt, oder? In der heutigen Zeit, wo du teilweise schon Anschiss bekommst, wenn du ihr den Stuhl ranrückst oder die Tür aufhältst, dann kannst du auch von ausgehen, dass es bestimmt genug gibt, die sie ihr Leben selbst finanzieren können, oder? Natürlich, das ist überhaupt kein Problem. Und man hat übrigens, glaube ich, sogar seine Freundin im Hintergrund gesehen, kurz in dem einen, in dieser Szene hier. Guckt mal. Am Anfang hat man, glaube ich, seine Frau gesehen im Hintergrund. Es könnte aber auch irgendeine vom Aufnahmeteam gewesen sein. Kann er sein. Ist who cares, ja.
Machen wollt, schreibt eine Mail an. Lohnt sich das @br.de. Die freuen sich sicher auf euch.
Soll ich mich auch mal bei Lohnt sich das bewerben, Leute? Nee, dann wird man mich ja sehen und dann ist Leak, wupp, Leak angesagt. Nein, das mache ich nicht, vergesst. Das kann ich komplett knicken. Lohnt sich das Face Reveal? Ein Tag in der Deutschen Bank mit Max, wer sagt denn, dass ich in der Deutschen Bank arbeite? Wie kommt ihr denn auf sowas? Deutsche Bank, Cakeway. Der Typ, also eins muss man ja mal wirklich sagen, gell? Das ist auch so typisch hessische, doofe Redewendung. Die IT-Leute, die hatten, waren in der Regel relativ sympathisch. Also, wir hatten ihn hier, der Streamer. Wen haben wir noch geguckt? Nochmal einen Streamer, ja, da kann ich mir auch noch dran. Lehrer, der war auch echt sympathisch. Gut, das hängt, steht und fällt natürlich auch damit, wie der Beitrag gemacht ist. Was verdient ein Discord-Mod? Das hatten wir auch geguckt, da kann ich mich jetzt nicht mehr so dran erinnern. Der war auch cool, der Typ. Der auch, also im Prinzip, das. Ja, die IT-Leute. Wen ich überhaupt nicht sympathisch fand, war die Projektmanagerin. Wisst ihr noch, die Excel-Tabellen gemacht hat den ganzen Tag? Wo war die denn? Projektmanagerin. Die da war das, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht mehr. Die Excel-Consultant. Das lag aber wahrscheinlich nicht mal an ihr, sondern am Job, dass ich das nicht sympathisch fand. Was verdient ein Max-FPS-Mod? Die Anerkennung des Chats. Das muss reichen. Hast du das Video über das Rechenzentrum vom Bauer gesehen? Nee, habe ich nicht. Der Auer. Warum ist das er? Okay, ich weiß warum, aber warum ist das Erste, was man bei Google im Autocomplete hat, der Bauer Freundin? Okay, ich meine, wir wissen alle warum, aber trotzdem, Weird Champ. Wir besuchen, boah, 52 Minuten, nee, das kann ich mir nicht angucken jetzt, das ist zu lang. 52 Minuten, nee, das kann ich jetzt nicht gucken. USVs mit Autobatterien, oder was ist das? Ist aber nicht Hetzner. Wo ist er denn hier? Corsa? Nee. Wo ist er denn da? Ah, Odem.
Griff, nee, nee, aber...
Oedif? Ist das Dr. Oetker? Nicht Dr. Oetker. Also Leute, das gucken wir uns vielleicht an, aber erst später und nur wenn ich noch keinen Hunger habe und wenn ich dann noch eine Stunde durchhalte. Eine Stunde Video gucken ist mir jetzt zu lang. Und wahrscheinlich habe ich dann Hunger. Vielleicht gucken wir das irgendwann anders. Die Lidl, ja, das weiß ich, dass Lidl Cloud-Provider werden will, beziehungsweise ja schon ist. Ich kenne sogar einen, der war mal bei Lidl, IT-technisch, also nicht im Regale einräumen. Und ja, die Lidl-IT-Sachen sind sogar relativ, das ist sogar relativ groß. Wir haben lange schon keine Barbecue-Pitboys mehr gesehen, ja, das stimmt. Gucken wir uns jetzt nicht an, aber mal gucken, ob es sie noch gibt. Ups, nee. Ja, die gibt's noch. Ah. In the miracle of time. Ich hoffe, ich habe das jetzt halbwegs richtig hinbekommen. Kekona Clap. Hell yeah. Lidl Cloud ist jetzt auch für die Öffentlichkeit verfügbar. Was kostet denn das? Stack it. Zeig mal her. Was Preise? Was kosten da eine VM? Co-Location Preise. Okay. In Elhofen. Was kostet das da? Serverraum. Nein. Ich brauche keinen Serverraum. Ich brauche einfach nur ein HE oder so. Preise. Cloud. Das ist Lidl, Leute. Lidl Cloud. Einfaches Preismodell. Okay. Ein Container, ein Windows-Server. Was ist mit einem Linux-Server? Ah, ne. Compute Engine ist in dem Fall. Okay. Ist eine echte VM. 2.19. Ja, okay. Und was? Wie? Weiter? Das ist schon mal verwirrend gemacht. Co-Location-Leistung. Ein halbes Rack. Wie viele HE sind das? 20? Oder... Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18. Hä? 22? Wo steht denn das? Wo steht das? Ach, da! Ach, da! Ich gucke nie Überschriften an. Überschriften ist meist useless. Naja, 300 Euro im Monat für 22 Höheneinheiten. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so direkt einen Vergleich im Kopf, aber mein Bauchgefühl sagt mir, das ist ganz okay. Tiny Server. Okay, eine VM-CPU, also eine Virtual-CPU und 512 MB RAM. 2,19 Euro. Ganz ehrlich, das ist gar nicht mal so schlecht. Wenn man wirklich was Minimales braucht, man kommt damit nicht wirklich weit. Aber die Frage ist, ob es eine feste IP hat oder nicht. Oder ob das irgendein NAT-Gedöns ist oder so. Also wenn du da eine richtig echte Public IPv4 dafür bekommst, ist das gar nicht mal so verkehrt. Weiß ich jetzt nicht, ob das der Fall ist, ja. Ist das dedicated oder shared? Das ist wahrscheinlich, also ich vermute mal, also es unten drunter ist auf jeden Fall shared. Der ESX-Cluster oder der KVM oder was das ist. Und die CPU ist bestimmt auch nicht garantiert. Vielleicht der RAM, keine Ahnung. So, vergleichen wir das doch mal kurz mit Hetzner. Ich würde jetzt ja eigentlich sagen, Ausrufezeichen Hetzner in der Ausrufezeichen Hetzner im Chat, dass ihr euch dass ihr euch 20 Euro Startguthaben sichern könnt. Aber mein Code ist abgelaufen, da funktioniert nicht mehr. Prices. Also, gucken wir mal. Die kleinste Geschichte bei Hetzner ist eine CPU 2 GB RAM. Was haben wir hier damit zu bieten? Eine CPU 2 GB RAM, Compute Optimized Server. Oh! What the fuck? Das kostet einfach dreimal so viel. Okay. Ja, dann nicht. Warum ist denn das so krass teuer auf einmal? Warum kostet das denn das Dreifache von dem auf dem? Hä? Verstehe nicht. Warum ist das so teuer? Nee, das wird für mich da nicht in Frage kommen. Netcap ist auch okay, aber Netcap. Warte mal, war das Netcap? Wo ich nicht hin wollte? Aber wie hieß dieser eine Anbieter? der den Ausweis eingescannt haben wollte. War das Netcap? Die sich gerühmt haben, dass sie so eine krasse DDoS-Protection haben. Nee, es war nicht Stratos, es war auch nicht Contabo. Was war das denn? OVH. OVH war das, ja, genau. OVH. Ja, genau. Ich habe, witzigerweise, ich habe genau den gleichen Server bei Strato. Nee, nicht Strato, Ionos. Ist das Strato? Ich weiß nicht. Ionos, ich habe genau, nee, 1 und 1 ist das, oder? Ich habe genau den gleichen. 1 Euro für CPU, genau den gleichen habe ich auch gekauft. Da läuft ein Public MQTT Server drauf. Sonst nix. Ja, die wollten irgendwelche Ausweise eingescannt haben und so, da hatte ich keinen Bock drauf. Würden die Postident machen, mit Videoident oder so, das wäre okay, aber den Ausweis einscannen, per Mail schicken und sowas, das war mir zu weird, Champ, das wollte ich nicht. Doch, das sind die, wo das Rechenzentrum abgebrannt ist, doch, genau, die sind das. Ja, Hetzner Werbung mache ich erst wieder, wenn wir das mit dem Sponsoring endlich mal wieder hinbekommen haben. Ansonsten ist Hetzner natürlich immer noch nicht schlecht. Aber Startgutschein und sowas gibt es erst wieder, wenn wir das mal endlich auf die Reihe kriegen. Ich hab vor 2 Tagen mit Hetzner geschrieben, aber da ist jetzt noch nichts rausgekommen. Dabei lief das letztes Jahr ganz gut, aber gut. Wenn ich will, der hat schon, ja, was soll ich machen? Ich habe keine Ahnung, ich verwende PowerShell nicht. So, also wo sind wir stehen geblieben? Mein eigenes Video, ne. Kurz refreshen. Gucken, was uns YouTube noch empfiehlt. Nein, ich will kein Interview mit einem Python-Dev suchen. Gucken. Battlefield, wir lassen uns Battlefield gebaden. This is not apple.com. Wir lassen uns Level Cap gebaden. Das muss einmal die Woche muss das sein, der Level Cap gebade.
For Battlefield 2042 were data mined. Max Payne 1 and 2 are getting remakes. Ach. Xbox Game Pass.
Remakes, Max Payne 1 und 2 sind eines für mich immer noch eines der zwei der besten Spiele überhaupt. Wobei Max Payne 1 finde ich wirklich ist immer noch storytechnisch, erzähltechnisch, auch mit den Comics, wirklich geiles Game. Leider ist es halt grafisch nur ziemlich, naja, sagen wir mal, nicht gut gealtert, ja.
Maybe getting a family plan.
Max Payne 2 ist immer noch ganz hübsch.
And much more on This Week in Gaming. Hey guys, Level Cap here. Battlefield Data Miner Temporal says he's dis.
Ist das Rockstar? Mittlerweile. Also Max Payne 1 und 2 war Remedy. Ich glaube nur Max Payne 3 war Rockstar.
Discovered the internal names of 3 more unreleased maps for 2042. The names are Drained, Lights Out and Docklands. Unfortunately, there's not much else to go on
super.
In terms of.
Die einzigen 4 Maps, die wir jemals bekommen werden in diesem Spiel. Nice.
Locations, launch dates or other info that could help pinpoint what these maps will offer. Temporial suspects Drained might be based on concept art for 2042 and shows soldiers storming down a nearly dried up riverbed alongside a much larger.
Ja, das Game hätte, ich sag ja gar nichts, dass das Game nichts hätte werden können, aber das Game ist nichts geworden. Die hatten durchaus interessante Ansätze, aber nichts draus gemacht. Oder
Ranger
noch nicht mal eingebaut.
Lights Out may be a reference to a prison or barracks. This could hint at an Operation Locker remake, possibly. Docklands could be another map remake.
Wisst ihr, ein Punkt, den ich immer noch etwas verstörend finde, so im Nachhinein an Battlefield 2042, das ist, wenn man sich die Twitter-Accounts angeguckt hat von den Entwicklern, die haben ja vor Release, zum Release und nach Release übelst gut über das Game gesprochen. Und ich glaube, das war nicht fake. Ich glaube, die meinten das wirklich ernst. Also ich gehe davon aus, dass ein Großteil der Leute, die daran mitgearbeitet haben, wirklich den Eindruck hatte, sie haben den krassesten Shit seit 20 Jahren abgeliefert. Und da frage ich mich halt wieder, wie weit entfernt kann man von der Realität eigentlich wirklich sein? Die sind komplett, ja, out of touch, aber komplett.
Portal based on Port Valdez or Panama Canal from back.
Das heißt das wirklich Port Valdez? Ich habe ja gesagt Port Valdez, aber wahrscheinlich, Moment, Ich wollte das. Wie spricht man das? Pronunciation Guide.
Valdez.
Das ist LOL Pronunciation Guide und dann ist das irgendeine computer generated Stimme. LOL.
Valdez.
Oh, ist das schlecht. Das, Alter, was für ein Dreck, Mann. Ach, das ist in Alaska? Ich dachte, das ist irgendwie in Südamerika oder so. Na, wenn das in Alaska ist, dann kann ich mir sogar vorstellen, dass sie das ausstellen können. Dass sie das richtig aussprechen können.
Company too. Again, there's all kinds of speculation on Temporiel's part. He previously data mined a map called Exposure and recently found high resolution artwork associated with it. That map is expected to launch with the season 1 update this summer.
Jawohl, eine Map.
Before Battlefield 2042 launched, DICE published a blog post saying that the game's first year of live service would include new locations and updates to Portal Mode. The season 1
launch is only the beginning. Ja, naja, bis jetzt ist nicht viel gekommen.
An update, however, was delayed to give DICE more time to fix launch issues.
Das ist
to
so
date, they haven't said
fuck,
anything about
Teil.
The new maps coming to 2042 or when we can expect significant additions to Portal. Halo Infinite's recent updates have also been data mined.
Ah.
The miners discovered a new game mode called Last Spartan Standing. The description says you'll be able to level up your loadout by earning personal score. It will be a big team battle mode. Many speculate that this will be Infinite's rumored battle royale component. Loading
jetzt
the game offline will expose this mode in the private match options,
but
it's not
nicht mehr
functional.
So geil.
Previous data mines discovered references to
Sache
a...
Und eine Sache muss man aber echt sagen, es ist mega krass, ne? Wenn du Solo spielst mit Maus und Tastatur, dann kommst du gegen andere Maus- und Tastatur-Leute, okay? Aber sobald du gegen... Ich habe ja auch eine ganze Weile Halo Infinite gespielt. Wenn du gegen Controller-Leute kommst, das ist mega krass. Es ist... Also, das ist ja eines der overtunedesten Aim-Assists, die ich je gesehen habe. Das klebt an dir. Das, also, du kannst... Also, das ist wirklich das Game, was zeigt, dass Controller besser funktionieren kann als Maus und Tastatur. Wenn man das halt so krass overtuned. Das klebt. Das klebt an dem Gegner, wenn du mit Controller spielst. Also, wenn du bei... Kennt ihr noch mal einen geilen Sniper-Clip? Twitter. Den habe ich auch auf Twitter gepostet. Mein Sniper-Clip. So, den nehmen wir jetzt mal zum Vergleich. Media. Wo habe ich denn meinen Sniper-Clip? Das ist noch nicht so lange her, als ich den gepostet habe. So, und den gucken wir uns mal an. Twitter! Alter!
Oh no, God! No, God, please, no! 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 No!
Okay. Dann habe ich dem Shox geschrieben, glaube ich, gerade. Shox Sniper. Ja. Nee. Hier. So, also das ist, haben wir glaube ich sogar im Stream gespielt. Halo Infinite. So, und das ist jetzt Maus und Tastatur. Also, man sieht, es klebt nicht am Gegner. Es ist einfach, mal ein bisschen leiser, weil sonst laber ich. Du musst halt einfach auf den Gegner zielen. So, das heißt, wenn der Gegner sidesteppt, dann bist du auch erstmal nicht mehr auf dem Gegner drauf, weil du weißt ja nicht, dass der jetzt sidesteppt. Da musst du erst nachaimen. Das ist mit dem Controller nicht so. Mit dem Controller bleibt dein Fadenkreuz einfach, obwohl der Gegner sidesteppt, einfach dran kleben. So, guckt euch mal mein krasses Geschneibere an.
Schneiber stellst. Jetzt. Passt mal auf, Leute.
Ja, Max, cringe, Alter. So, zack, erstmal nicht gemisst. So, hier würde es auch komplett am Gegner kleben bleiben. Du musst nicht manuell aimen. Es bleibt einfach komplett am Gegner kleben mit Controller. Das wäre mit dem Controller dreimal easier gewesen. Erstmal 360 machen, ja. Allein schon, dass man das nachführen muss und so, das ist mit dem Controller nicht so. Na gut, das war lucky. Ja, so, das wäre viel, viel einfacher mit dem Controller gewesen. Und das ist zu übertrieben. Das ist wirklich zu krass. Deswegen hatte ich da auch keinen Bock mehr drauf. Also, Konsolen-Aim, Controller-Aim ist in Halo Infinite wirklich richtig, richtig übertrieben.
Battle Royale Mode, including a voice clip of the game's announcer saying Battle Royale. Max Payne 1 and 2 are getting remakes by their original developer, Remedy Entertainment. They're being made in partnership with Rockstar Games, who published Max Payne 2 and developed Max Payne 3. The remakes are being developed as a single package for PC, PlayStation 5.
Max Payne 1 ist halt nicht gut gealtert. Das Einzige, was die Leute heutzutage noch von Max Payne 1 kennen, ist, glaube ich, das Face. Ich glaube, da können sich die meisten Leute auch dran erinnern, Alter. An die Face-Textur von Max Payne. Das ist übrigens Sam Lake, das Gesicht. Das ist der ich nenne es mal, Drehbuchschreiber von Remedy für die Games. Und dem haben sie einfach ein Foto von ihm im ersten Teil draufgeklebt.
The Xbox Series consoles. Rockstar is financing development and Remedy are treating it as a full-blown production on the same level as their proper titles. So expect much more of an actual remake than a remaster. Unfortunately, there's no release date, of course. Development is currently in the concept phase. Ubisoft officially ended support for Ghost Recon Breakpoint and announced a new Ghost Recon game.
Moment, Breakpoint? Warte mal. Ist Breakpoint das neueste? Das letzte mit den Drohnen, was so beschissen war, wo ich sogar ein Sponsored Video zugemacht habe. Ja, das ist das. Hat keine Sau interessiert, das Video. Verstehe ich auch. Aber Stonks. Wildlands war davor. Ja, das war ja angeblich ganz gut. Tja, weiteres Service-Game, wo reingeschissen hat.
Game is in development. It's currently codenamed Over and has been in development for over a year. Some speculate that it could launch as early as next year. And of course, players are wondering exactly what type of game it'll be. Many fans felt that Breakpoint was a significant departure from the hardcore tactical gameplay compared to
previous games. Das nächste hat dann komische Ubisoft-NFTs, ja.
Games. It expanded on Wildlands' open-world adventure aspects, but dropped core features like AI teammates and introduced a level-based weapon system. Post-launch updates added AI teammates and a mode that removed all of the leveling systems in favor of weapons with fixed stats. Those updates and the rest of the game's DLC expansions pushed it in the right direction, but players never seemed satisfied. Ubisoft also announced Rainbow Six Mobile. It's a port of Rainbow Six Siege that'll offer a very similar experience built for portable devices. The reveal trailer footage isn't exactly next-gen looking, but it's
mobile Rainbow Six game.
Significant improvement compared to hundreds of Siege clones already on the market. There's no release date for Six Mobile yet.
Ich frage mich halt immer, wie die sich das vorstellen, dass man den Scheiß mit dem Controller, den Scheiß mit dem Smartphone Touchscreen gescheit steuern, so dass es Bock macht. Aber anscheinend funktioniert's gut genug, dass die Casuals sich nicht dran stören.
For playtesting are available on the game's official website. The online multiplayer modes for Dark Souls games might be permanently offline. They were disabled in January, so developer From Software could work on fixing an issue with online services. In February, they said the servers would be restored after Elden Ring's launch, but we're a month out now from Elden Ring's launch and still no word on restoring Dark Souls servers. Recently, the Steam entries for all three Dark Souls titles had their online co-op and online PvP categories removed. These aren't the same as tags, which players can edit. So it seems likely that the Dark Souls franchise is either a long way off from getting its online modes back, or they're just gone forever. Xbox Game Pass might be getting a family plan that supports up to 5 users at once. Okay. The service exploded in popularity over the last few years, but the core...
Das ist nice. Ich meine, du kriegst eh schon relativ viel für dein Geld im Xbox Pass. Und wenn du das jetzt noch für deine Family Members freigeben kannst... Übrigens, gerade Thema Family Member, was ich nicht verstehe ist, Also ich benutze ja, wenn ich meinen Fernseher drüben benutze, eigentlich hauptsächlich nicht für Fernseh gucken, sondern entweder über Amazon was gucken oder eben Twitch, YouTube gucken. Und jedes Mal, wenn ich die Amazon Prime Video App aufmache, muss ich sagen, ob ich das bin oder Kinder zugucken. The fuck? Warum kann man da keinen Default speichern? Jedes Mal, wenn ich diese App öffne, muss ich sagen, ja, ich bin's. Es gucken keine Kinder zu. Was ist das? Warum kann ich nicht sagen, Default, ich bin's. Es gucken keine Kinder zu.
Value has always been the depth of its library and low cost. Adding a feature like family plans could massively boost the appeal for people that share a console with friends or family. The new plan hasn't been officially announced and is just an industry insider rumor for now, but that rumor suggests it would be revealed
falls
very
dann
soon.
Mal wirklich Kinder zuschauen. Ja, aber das ist doch nicht der Job von Amazon, mich dazu belehren die ganze Zeit. Und wenn ich der Meinung bin, Kinder dürfen sich Filme ab 16 angucken, dann darf ich das entscheiden. Ja, das ist dann auch mein Problem, was ich ausbaden muss. Das ist halt, es geht Amazon einen Scheiß an.
World of Tanks and World of Warships developer Wargaming is leaving Russia and Belarus due to the ongoing conflict in Ukraine.
Ich rede nicht von der Amazon-App auf dem Handy. Amazon-App auf Android-TV.
He fired a creative director for publicly supporting Russia's invasion and temporarily halted all advertising of their games to make changes that respect the victims. Their studio in St. Petersburg has been made an independent company and will manage all of the live titles in the...
Also was ich mitbekommen habe, ist, dass aus FIFA und ich glaube auch aus mehreren, aber bei FIFA weiß ich's, also in FIFA kannst du, glaube ich, keine russischen Mannschaften mehr spielen oder so. Das haben sie schon angekündigt, schon vor... 4 Wochen oder so. Reiner Marketing-Move natürlich, ja. Reiner Marketing-Move. Aber das World of... Ist World of Tanks, ist das nicht ein russischer Entwickler? Warte mal, wie heißt er? Wargaming? Sind die nicht irgendwie aus... Ach nee, Zypern. Okay, nee, das habe ich jetzt durcheinander gebracht.
The region. Wargaming is also closing their biggest studio location, which is located in Minsk. All of the active projects and obligations will be distributed to other studios owned by the company. They'll be providing severance and support to all affected employees. To summarize the situation,
also
this
was
is
in
a
Russland ja gar nicht gefallen hat, ist, als McDonald's weg ist. Da gab's ja nochmal Riesenschlange vor McDonald's, weil die alle nochmal einen Big Mac fressen wollten.
Monumental shift for Wargaming, which is not a small studio. Their Belarus studio was the country's largest game developer, and all of their games had something to do with their Minsk studio. Looter Shooter Escape from Tarkov is getting NVIDIA's AI...
Ach, die sind umgezogen nach Zypern. Deswegen habe ich im Hinterkopf irgendwie, dass sie aus Russland kommen. Okay, ist es Weißrussland oder Belarus? Man darf ja Weißrussland, darf man gar nicht mehr sagen. Stimmt, die, ach, dann sind die umgezogen. Ich hatte nämlich im Hinterkopf irgendwie gedacht, die kommen doch aus Russland.
Upscaling tech DLSS in an update soon. Battlestate Games CEO said during a recent livestream that the implementation is ready and to expect it in the game's next patch. Based on a presentation during the stream, you could potentially see double the FPS with DLSS enabled in Tarkov, and that is a massive win for the players since the game tends to be incredibly demanding in general. Survival FPS Rust got zip lines and a new rail line network. Rust. The zip lines are found near power lines that are already scattered around the map. Unfortunately, the new rail line system doesn't have functional trains yet. That's coming in a later update. The ultimate
goal is dieses deutsche Rust-Turnier eigentlich vorbei? Ich habe das nur am Rande mitbekommen, dass das stattgefunden hat. Wer hat denn gewonnen? Weiß das jemand? Ja, ist vorbei.
Goal is to make the rail system fully procedural, so no two servers have the exact same route. Activision Blizzard announced all of their temporary and contract quality assurance workers in the US are being converted to full-time employees. That's 1,100 workers and many of them are getting...
Und warum machen die das? Bestimmt nicht, weil sie so Menschenfreunde sind auf einmal. Wahrscheinlich, weil es steuerliche Vorteile gibt oder eben weniger Probleme. Das machen die nicht, weil sie so nett sind.
A pay raise with a minimum salary of $20 an hour. Being full-time also gives them access to benefits and a bonus plan. Employees at Raven Software, which is Activision's current Warzone developer, went on strike the studio's QA team suffered surprise layoffs. The affected employees had been promised better pay and permanent positions for months before being let go. The strike lasted for several weeks and culminated in the remaining QA workers filing to become a union. Activision says converting their QA staff to full-time employees has nothing to do with Raven's ongoing situation.
Natürlich nicht.
QA developers involved
in der Regel kann man davon ausgehen, umso sehr die Sachen abgestritten werden, umso wahrscheinlicher sind sie. Das ist genauso wie in der Politik, wenn du irgendwelche Aussagen hörst, so nach dem Motto, wir stehen voll hinter, keine Ahnung, XY, setze Namen ein. Und wir sind voll dafür und wir stehen voll dahinter, 100%ig auf dieser Linie. Zwei Wochen später, okay, der Typ ist weg. Das haben wir dann schon oft genug gesehen. Also umso mehr dort quasi sich dahinter gestellt wird und zugesprochen wird, umso mehr das quasi gesagt wird, umso weniger ist es. Und umgedreht, umso mehr es bestritten wird, umso wahrscheinlicher ist es.
The unionization effort aren't eligible for the pay increase. Including them would involve meeting with the union representatives, but Activision refuses to acknowledge Raven's QA unionization effort voluntarily. Some response to the news on social media paint it as a union-busting strategy by Activision.
Tja, das
Before we get to our final story,
das würde ja zu Bobby überhaupt nicht passen, dass der was gegen Gewerkschaften hat.
This week, I just wanted to say thanks so much for tuning in. What game should we keep an eye on for next week? Are there any upcoming FPS titles or big updates that you're excited about? Let us know.
Wir hatten hier eine interessante Frage zu Linux Games. Habe ich irgendwo hier gesehen. Hier. Wo? Hier. Irgendwie will ich nicht zwei Betriebssysteme haben und auch nicht eins in einer VM. Deswegen überlege ich, ob ich auf Zocken verzichte und Linux benutze. Aber das ist schwer zu sagen. Kommt drauf an, was du machst. Aber spricht dann gegen Linux in der VM? Ich finde, das ist die optimale Kombination aus Windows für alles, was man so braucht, inklusive Gaming, und Linux für den Rest. Das läuft ja ziemlich gut in der VM. Wenn du nicht gerade GNOME mit 3D-Beschleunigung verwenden willst. Ja, das wird mich nicht wundern. This is not apple.com. .com. Point.com? Leute, wann sagt man dot und wann sagt man point? Da sind sich die Amis selber ja nicht ganz einig irgendwie drüber. Ich weiß, dass es dot ist. Aber warum ist es manchmal point? Point als Komma, okay. Als Zahlen. Niemand sagt Point. Aber die sind sich nicht einig, ob man jetzt manche Sachen als Dot oder als Point ausspricht. Also es ist 0.8 zum Beispiel. Es ist nicht 0.8, aber es ist apple.com. Alles klar. Ja, die Amis haben sie eh nicht mehr alle, was das geht. Warum macht man Punkt als Komma? Na gut, ich sag ja nur mal Inches oder Ounces für Gewichte. Mein Ounces. Wenn du bei Amazon guckst, willst du eine Maus bestellen bei den Amis, dann steht dann da, wiegt 20 Ounces oder sowas. Was 1 Ounce ist? Freedom Units, ja. Okay, was gucken wir uns als nächstes an? Battlefield Friends gucken wir uns jetzt. US Government wants to make it... Kokona teilweise interessiert mich das. Wow, warum guckt er mich so aggressiv an im Startbild? Don't shut down your computer. Warum nicht? Okay, wetten, da ist wieder nichts dran. Wetten, das ist irgendein Blödsinn wieder. Da Das ist wieder irgendein Schwachsinnsvideo. Okay, schauen wir mal.
So a Windows shutdown doesn't actually shut down your computer, but a restart does? That makes no sense, but
doch.
It could...
Doch, das macht Sinn. In den Standardeinstellungen macht der beim Shutdown ein, wie heißt das, S3? Nee, S4? Wie heißt das, wenn du den RAM-Inhalt auf die Festplatte schreibst? RAM-Abbild auf Disk, genau.
Could explain why your computer is still running slow and some of those issues are still not getting...
Also wenn mein Computer slow ist, naja, egal. Mal
fix. Well, in order for Windows to work with its graphics card, sound, motherboard, keyboard, Wi-Fi...
Gibt es wirklich auch Leute, die eine Soundkarte drin haben?
Mouse, etc. Windows relies on something called a kernel. This kernel thing basically enables your hardware
this kernel
and your software
okay.
to work
okay.
together. You type a letter on your keyboard and somehow it appears on your screen. You click play on this video and your speakers start to play. The kernel is responsible for that. It has complete control and therefore it's always running in memory. So when you click on shutdown, your ja. Windows closes all your apps, logs you out of your computer, and it seems like your computer is actually switched off. However, what it actually does is keeps the kernel in a state of sleep hibernation. So that when you press that power button on, Windows doesn't have to reload the kernel. It
ja.
Has all the info
und?
That it needs, and ta-da! Windows appears for you to log.
My God. Wait, okay.
Again. This is called
Fast Startup. Wobei ich bezweifeln würde, dass das wirklich so funktioniert.
To log in.
Also ich würde eher vermuten, dass der ganz normal erstmal bootet. Bis zu einem ziemlichen Early State in diesem Boot-Zyklus. Also er wird ganz normal booten. Bloß, dass der dann, anstatt komplett den normalen Boot-Vorgang durchzuziehen, irgendwann, nachdem er den Kernel gestartet hat, sich den Inhalt wieder von der Disk liest in RAM zurück. Als irgendwie als State-Snapshot oder sowas. Also ich glaube nicht, dass das wirklich so funktioniert, wie man sich das jetzt im ersten Moment vorstellt. Aber weiß ich nicht, keine Ahnung.
This is called Fast Startup, and Microsoft actually introduced this feature back in Windows 8 days. So, why should you care about this now? Since it doesn't work on every computer and every laptop, you may not be aware of it, or maybe your computer hardware at the time didn't really apply to
weiter?
You, but it may apply to you now. By not properly killing the kernel, it means that if you have any issues, such as your sound stops playing all of a sudden, or your Wi-Fi all of a sudden doesn't connect, when you click on that shutdown, those issues still remain inside the kernel. You should also care because when you update some apps, they require a full shutdown to take effect.
Naja, das ist dann quasi Standby versus Reboot. Ja, gut. Aber auf der anderen, naja.
Those apps therefore don't actually get updated because your system hasn't really shut down. Some people also report
ja.
Issues if you're
okay.
encrypting your hard drive or you're trying to dual boot system. That can actually cause corruption when it's in the state. This is why those IT people always tell you, have you tried switching it off and on again?
Because Alter, was ist das für ein Video, Mann?
A restart actually does that. A restart actually kills the kernel, shuts everything down, and you start up with a nice clean boot. But what happens if you don't want to restart?
By the way, man kann das einfach ausschalten, ne? Nur mal so nebenbei angemerkt. Also man kann dieses Fast Startup, Hybrid Sleep und Hibernation und man kann das einfach ausschalten.
Your computer, but you still want to go back to the good old days when shutdown was actually a shutdown. Let me show you what you need to do. Click on the Windows
icon,
jetzt
kriegen wir's
gezeigt. Click on power and hold the shift button as you click on the shutdown. This will bypass
Ach so.
The fast startup.
Das wusste ich tatsächlich nicht, aber ich hab's komplett ausgeschaltet. Also noch Kontakt vom Friseur ab und zu, ja?
If you don't want to keep remembering to hold that shift button down, then you can
shift.
Actually disable fast startup with a few simple clicks. In your Windows, head down to the search bar and type there control panel. There'll be an icon that looks like this. We want the section that says hardware and sound. Open that up. Under the power option.
Wait a minute. Ist das noch das alte Control Panel? Ist das wieder was über das neue Control Panel nicht richtig funktioniert? Alter Microsoft,
no,
Alter.
Oh Gott!
Warum ist das nur so schlecht? Warum ist das nur so mies, Alter?
Option there called change what the power buttons do. Select that. Now you'll see turn on fast startup is ticked. What we want to do is click on the option that says change settings that are currently unavailable. Now simply untick this box, click on save changes, and now when you shut down your computer, it will do it the right way. Now note here, if you don't see fast startup option, it probably means your PC doesn't support fast startup and is basically shutting down correctly. So yeah, no changes necessary for you. Now you can clearly see there's a mode here called sleep and it's checked by default. And there is another mode here called hibernation, which isn't checked. What are these? Let me show you.
Hibernation ist doch im Prinzip mehr oder weniger sowas wie Fast Startup, oder? Hibernation ist, wir schreiben den RAM-Inhalt auf die Festplatte. Und ich dachte, Fast Startup ist im Prinzip auch sowas in der Richtung wie, wir schreiben den RAM-Inhalt auf die Festplatte. Vielleicht eine bisschen optimiertere Variante.
Let me show you. So once again, head to the start button, click on power, and now you'll see it's added the little option called hibernate.
Hibernate.
So, what's the difference between hibernate and sleep?
Ist hibernate well, let's first nicht put ein Java DB-Mapper oder sowas?
A calculator on my desktop. Let's put a notepad
on my desktop.
Man kann
auch einfach, soll ich euch sagen, was der beste Weg zum Shutdown ist? Man holt sich eine Steckdose, die man remote schalten kann, und dann schaltet man einfach, wenn man abends im Bad steht und Zähne geputzt hat und ins Bett will, schaltet man einfach die Steckdose aus. Das ist der krasseste Shutdown überhaupt. Ich meine, es kann natürlich sein, dass die Windows-Installation nach ein paar Wochen kaputt ist, weil er sich mal irgendwann verschluckt. Aber das ist ein richtig echter Shutdown.
Working apps before I'm shutting down. Now I click on start, click on the power.
Vielleicht ein bisschen Chat-Frage, vielleicht ein bisschen random, aber welchen DNS-Server verwendet ihr? Für was? Du meinst für deinen, also möchtest du einen eigenen DNS-Server haben für lokale Namensauflösung oder meinst du, welchen DNS-Server wir eingetragen haben, um, was weiß ich, Google aufzulösen? Also ich habe bei mir lokal eingetragen einen, mein Router und der macht ein bisschen lokale Namensauflösung, also diese Mikrotik-Kiste, die macht ein bisschen lokale Namensauflösung und leitet alles, was es nicht kennt, weiter ins Internet zu 8888 und Backup 1111. Achso, Chat, die Frage, ich habe das jetzt ein bisschen blöd vorgelesen. Das war eine Frage aus dem Chat. Ich habe die jetzt so vorgelesen, als sag ich die. Aber nein, nein, das ist eine Frage vom Samuel gewesen im Chat. Welchen DNS-Server verwendet ihr?
Sleep. Alright, switching over to an external camera. There is the sleep.
Warum genau zeigt er uns das jetzt? Ist das Video sonst zu kurz oder
click
wie?
On it. My screen goes black as it normally does. Let's just make sure there's no more signal. Yep, no more signal coming from my computer to my screen. Let's go
warum
check out the actual box itself and you can
cares?
Clearly see my RAM still flashing.
The ist P-Hole empfehlenswert? Ja und nein. Also für Mobile funktioniert es teilweise. Wo es nicht funktioniert ist YouTube, Twitch und irgendwelche Apps. Da klappt's nicht gescheit. Und auf dem Desktop würde ich dir eh empfehlen, installier dir ein Adblocker-Browser-Plugin. Also Pi-hole mag seine Daseinsberechtigung haben, aber so die Universallösung für alles ist es nicht mehr.
Been fed by my computer. Hit that power button and then once I log in, you'll be able to see.
Warum zeigt er uns das?
My
who cares?
Exactly.
Alter, was ein sinnloses Video. Monka S, Mann. This is not apple.com. Okay. Ich predikte jetzt einfach mal, ihr seht, ich habe noch nicht geguckt oder so, ich predikte jetzt einfach mal, was passiert in diesem Video. Er hat eine Adresse, also er geht auf eine Adresse, dass es aussieht, als würde er auf apple.com gehen, aber in Wirklichkeit ist es nicht apple.com, sondern es ist apple.com und irgendein Emoji oder irgendein Unicode-Zeichen oder so. Dass es aussieht wie apple.com, aber nicht apple.com. Irgendwie sowas. Vermute ich jetzt mal. Irgendwie sowas in der Richtung. Oder ein großes L statt ein kleines. Ne, wobei Domains ist eigentlich erstmal case-insensitive. Ja, keine Ahnung. Vielleicht. Er könnte auch die Host-Datei ändern, dass er woanders hinkommt. Egal, gucken wir uns mal an. Es wird nichts Spektakuläres sein, denke ich mal.
This is apple.com. Rather, at first glance, it looks like Apple.com, but it's not.
Ja, außer wenn man sich das, außer wenn man sich das Zertifikat mal anguckt, sieht man das Zertifikat irgendwo?
This is Apple.com.
Ja, man erkennt das wirklich nicht richtig. Das, dann verwendet er wahrscheinlich irgendein, anstatt dem L, verwendet er wahrscheinlich irgendein Unicode-Zeichen, was aussieht wie ein L, aber gar kein L ist oder irgendwie sowas.
Rather, at first glance, it looks like Apple.com, but it's not. It's a fake. It's not owned by the company Apple, but rather this individual who bought the domain name and hosted their own website as a proof of concept back in 2017. Fortunately for all of us, instead of using it for malice and scamming everybody, he decided to be a good person and tell the security community about it to make sure that this wouldn't be an issue anymore. In the worst case scenario, what they could have done is make a website that looks like Apple.com, but instead sends all the information to their own server instead of Apple's. You know, like passwords and credit card info. Wait, this seems like it shouldn't be possible. Because this is a huge problem, right? I mean, imagine clicking on an email saying in big bold letters that your account is about to be deleted.
Na gut.
And to click on...
Klicken auf Links in E-Mails ist ja eh immer bescheuert. Weil das, was angezeigt wird und das, was da als hinterstecken kann als Link, ist ja nicht schon die letzten 20 Jahre oftmals, ne, das gleiche.
On this link to keep your account. Now this piece of spam might be scam, but if it looks legit and the URL bar says apple.com, you might be inclined to believe them. So how was this even possible? You can't have two Apple.coms, that's not a thing. Otherwise the internet would devolve into chaos where everyone can easily pretend to be everyone else. The secret? That's not how you spell Apple. See, when I spell Apple as in Apple.com, I say A-P-P-L-E, but that doesn't say that.
Das ist wahrscheinlich,
that first letter there?
Wahrscheinlich Kyrillisch oder irgendwie sowas.
That's the Cyrillic letter A.
Ich wusste es, es ist Kyrillisch, Alter. Was sonst? Wieder... Diesmal wieder nicht die China-Chinesen, schon die Russen wieder, Alter.
That first letter is not the Latin letter A. You can see the confusion here, right? They look identical. At least in this font it does. And as you can see, this can be problematic. Now since then, there have been good defenses against this in the modern browser. This post was made back in Chrome 57, and soon after in Chrome 58, Google released some changes to mitigate these vulnerabilities. But let's dive into this problem, because it's one of those problems that has quite a few layers, and it's not a trivial problem to solve. First off, let's start off by saying that the internet
naja,
is
also
global.
Sagen wir mal so, seitdem man Unicode-Domains machen kann, kannst du ja eh ganz abgedrehten Shit machen. Also es gibt ja auch, also du kannst ja mittlerweile sowas hier machen. Ich führe das jetzt nicht aus, weil ich keine Ahnung habe, wo wir rauskommen. Die Sache ist die, unter der Haube macht er das da draus. xn-QIE bla blub, ja. Ich gehe da nicht drauf, ich weiß nicht, wo man da rauskommt, keine Ahnung.
Lots of people use it and not everyone uses the same character set. So the trivial solution of banning certain characters might be okay if your language doesn't use them, but you don't want to do that because if, let's say you're a user in China and you just ban all Chinese characters from being in a URL, you're going to find that your user experience...
Also, wir wissen doch, dass ASCII das einzig wahre Encoding ist. Also im Prinzip erlauben wir, der Fix ist ganz einfach. Wir erlauben in URLs einfach nur 127 Standard-ASCII-Zeichen. Und die Steuerzeichen fliegen raus. Also im Prinzip A bis Z. Fertig. Das muss reichen. Who cares, Kyrillisch, Griechisch, Chinesisch? Einfach 127 Zeichen sind genug für alles. Zahlen, ach Quatsch, Zahlen lassen wir auch raus. Brauchen wir alles nicht. Indisch, Thailändisch, brauchen wir alles. ASCII. ASCII only, fertig.
This is going to plummet. If you have any special rules where you're not getting the full web experience because of the language you use, even
übrigens, ich glaube, das ist in Domains auch wirklich so, ne? Weil ihr seht's ja, wenn ich Unicode-Gedöns hier reinmache, der übersetzt das ja, der encodet das ja. Ich glaube, Domains sind wirklich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Domains sind im Prinzip wirklich ASCII only.
something small like a warning, it's still going to be really annoying to use the internet. Hey, it's a security versus convenience trade-off again. You can imagine that every single time you do anything mildly out of the ordinary, your browser stops you by pushing you to the spiritual equivalent of a TSA line, but that of course would be really annoying. If you want to take a second to pause to think about how you would implement a good trade-off solution here.
Minus können wir auch nehmen. Minus ist auch okay, aber Minus ist auch default ASCII.
Do so now as I talk about some of our modern web browsers and how they go about doing it. Really think like a security developer. How much is this stopping attacks and how much is this hurting user experience? We should also note that
was interessiert mich user experience? Lul.
We don't want to block access to the site. Doch. We can show a warning, of course, but a less invasive way is
alles
if
weg.
The URL is suspicious or seems malicious or deceitful because of the characters it uses to display
also,
the...
das einzig wahre Verfahren, um das im Jahr 2022 machen, ist Blockchain, AI und Machine Learning. Wenn schon, dann richtig. Cloud Native, Full Stack. Anders geht's nicht.
The URL of the page into this format called
diagonal skaliert,
which makes it really obvious that this is not really apple.com and is instead this other thing. Punycode is basically a way for you to convert all international domain names into a much
das ist das,
smaller
was ich euch gerade gezeigt habe.
Set of characters of mostly symbols and Latin characters. There's a fairly simple algorithm for this that we won't get into, but instead of the vast sets of complex and overlapping characters that exist in Unicode, we instead only have 100 or so that are part of ASCII. Anyways, one of the older solutions that existed was to only allow characters used in languages in the user's preferred languages list. So generally speaking, if a user says that they use English and Spanish, don't show them the URLs if they contain Korean characters in the URL, and vice versa. Convert to Punycode and move on. It's not perfect, like whenever you want to visit a page from another language, you have to whitelist that language in your settings just to see the URL, and if you don't want to, now all of your totally valid Korean pages have really stupid looking URLs. And so there was an effort to move away from these techniques that utilize language settings. Then perhaps we should only allow URLs if all the characters are from the same character set. So basically no mixing of different scripts in the URL. This would certainly solve this problem of the fake A in a-
Nur mal, dass ich das jetzt richtig verstehe. Eigentlich gibt's das Problem in der Form gar nicht mehr. Wir kriegen das jetzt historisch erklärt, oder wie? Oder was? Okay, nee, das müssen wir uns nicht weiter angucken. So, was haben wir denn sonst noch zu bieten hier? Praktikum beim Bestatter? Nee, das gucken wir uns jetzt nicht an. Chat, gab's noch irgendwelche Questions hier? Ja, U-Block habe ich auch am Start. Es ist übrigens teilweise erstaunlich.
Hups. Hallo Leute.
Wenn ihr YouTube aufmacht und eine Weile wartet, habt ihr irgendwann hier 200 geblockte Dinger oder sowas drin. Das ist richtig heftig. Das haben wir schon geguckt, glaube ich. Das haben wir schon geguckt. War das von dir? Ich habe mich nur noch daran erinnert, dass irgendjemand gesagt hat, man könnte krassen Clickbait-Titel machen, so dieses Pixelspiel ist besser als, und ich habe mir nur dieses Pixelspiel gemerkt. Ja, das hat, guter Titel, ja, guter Titel. Da gifte ich dir jetzt einen Sub für. Ich glaube, das warst du, ich erinnere mich, ja. Bock. Kauf abschließen, ich hoffe, es funktioniert. Weil ich PayPal-technisch nicht eingeloggt bin auf dem zweiten Rechner, dachte ich. Aber geht dann so. Woblos, danke für den Sub. Ja, nice. Nein, das habe ich nicht gesehen. Aber das habe ich offen. Weil die Leute gesagt haben, wir sollen uns das angucken. Okay, Leute. Okay. Ich mache euch einen Vorschlag. Wollen wir das RZ-Video vom Bauer gucken? Noch eine Stunde lang jetzt, bevor ich Mittagessen gehe? Oder wollen wir noch ein paar kleinere Videos gucken? Das Video kenne ich, das habe ich schon geguckt. RZ? Wir gucken das RZ-Video, okay. Vielleicht machen wir es einfach so. Wenn es ein paar Sachen gibt, die ich nicht so spannend finde im RZ-Video, das RZ-Video schaffen wir bestimmt nicht in einer Stunde, wenn ich dazwischen, dann skippe ich ein bisschen. Okay, RZ, wir gucken RZ, ist egal. Wir gucken jetzt RZ, aber ich skippe vielleicht ein paar Sachen, müssen wir mal gucken. Der Auer! Wupp, wupp, wupp.
Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wir sind mal wieder für euch unterwegs und zwar sind wir aktuell in Bielefeld. Ihr erinnert euch vielleicht, dass
Bielefeld.
Wir Richtung Januar...
Kennt noch jemand dieses Bielefeld-Meme so aus den 90ern und 2000ern, dass es das angeblich nicht gibt? Das ist, glaube ich, komplett in Vergessenheit geraten.
Haben wir ja Videos zu IBM Power 5 Servern gemacht. Das ist ja ein relativ alter Server.
IBM Power PC, MonkeyS.
Und wir haben da so ein bisschen angeschaut, dass IBM ja ganz spezielle Sachen macht, die wir so gar nicht kennen, wenn wir einfach nur in der x86 Intel AMD-Welt unterwegs sind. Und generell war es für mich bei den IBM Power Servern auch sehr schwer, Informationen zu bekommen. Und dann nach dem Video hat mich jemand von ÖDIF angeschrieben. Grüße gehen raus an Dominik, vielen Dank dafür, für die Einladung. Und ÖDIF war mir vorher gar kein Begriff. Wenn ihr aber Dr. Oetker hört, das kennt ihr alle. Denkt mir an die Ofenfrische, die so schön
die Pizza.
Oder Koppenrad und Wiese, Benjamin Blümchentorte, wer kennt sie nicht? Ja, das sind die Sachen von Dr. Oetker. Und Dr. Oetker ist ja nicht nur Nahrungsmittel.
Also war Dr. Oetker nicht auch Didas mit der Concrafter Kohlepizza? Oder waren das andere... Oder war das, verwechsel ich das jetzt, war das andere?
Sondern, klar, das ist ein Riesenkonzern und die brauchen ja auch irgendwie IT. Und die haben das selber gemacht. Die haben.
Es gab doch mal so eine YouTuber-Pizza mit Aktivkohle. Oder so. YouTuber-Pizza-Kohle. Das sah richtig abartig aus. YouTuber-Pizza... Schwarze Influencer-Pizza muss in die Tonne, genau. Genau, das Ding. Und die sah richtig eklig aus, diese Pizza. Nee. Die war schwarz, die Pizza. Das sah richtig abartig aus. Hat das nicht sogar Tanzverbot mal in einem Video gezeigt, das Ding? Luca Pizza. Ja, hier, guck mal. Das mit diesem Aktivkohlerand oder was das war. Richtig eklig. Ja. Ne, weiß nicht. Aber gut. Hat sich bestimmt verkauft. Du bist doch nur neidisch, weil er ein geiles Produkt nur für seine Fans gemacht hat. Korrekt. So ist es. Wo sind wir denn jetzt hier stehen geblieben? Video. Wo waren wir denn hier jetzt? Ja, okay. Wir müssen uns das Video jetzt, wenn wir das nicht jetzt am Stück gucken, das wäre ich nie in der Stunde fertig.
1970 circa?
Ich habe keine Pizza. Ich hätte jetzt gern aber eine Pizza. Aber eine ordentliche Pizza. Keine Aktivkohle-Pizza. Eine richtige, ordentliche. Wisst ihr, was ich mag? Ich mag Sardellenpizza. Da sagen die Leute immer, Max, wie kann man Sardellenpizza futtern? Aber ich mag, gibt es noch jemand, der Sardellenpizza mag von euch? Oder umgedreht, wer mag Sardellenpizza und wer mag keine? Wir machen eine Umfrage. Voll. Ich mache eine Umfrage. Sekunde. Sardellenpizza. So, Antwort, ja, nein. Piss dich, Alter. Okay, Abstimmung, Dauer eine Minute. Umfrage beginnen. Inhalt erfüllt nicht die Richtlinien. Was? Der Inhalt erfüllt nicht die Richtlinien, weil ich piss dich, Alde, als Antwort reingeschrieben habe. Okay, jetzt funktioniert's. Alles klar. Okay. Also Leute, Sardellenpizza, ja, naja, oder piss dich, Alte?
Piss dich, Alte!
Das ist salzig, ich mag das, dass die so salzig sind. Okay. Also, ja, in Kombination mit Salami, also mit so Pepperoni-Wurst, ist auch Pock. Also ich sehe, wir sind so gespalten. Also die Großzahl der Leute, also der weit überwiegende Teil der Leute mag keine Sardellenpizza. Sagen wir mal so, 20% finden es nicht so wild. Und 80% finden es eklig as fuck. Ja, Gräten sind nicht so schlimm, die sind so klein bei Sardellen und so durch den Ofen, so durchgebraten, merkst du eigentlich kaum was von. Okay, also 20% könnten sich vorstellen, sowas zu futtern, 80% sagen, nope, nopers. Du hast ja so ein bisschen sicher, Alter, aus, war mir ja klar. Oh. Na gut, also, ich mag Sardellenpizza. Davon hätte ich jetzt gerne eine. Wo wir gerade dabei sind. Jetzt müssen wir echt mal das Video gucken, sonst kriegen wir das nicht fertig.
Data Center zu gründen für ihre eigene Lebensmittelverarbeitung.
Dr. Oetker, und so alles klar.
Und dann, ich glaube, 1995, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann haben die ihr eigenes Unternehmen gegründet, wo die auch als Dienstleister auftreten für andere mittelständische und große Unternehmen, hauptsächlich so in der Datenverarbeitung. Und die machen fast alles mit IBM Power Servern. Die haben unter anderem auch ein IBM Power 10 hier. Und das ist
wirklich Warum?
Absolut kranker Shit. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute hier sein dürfen. Und
PowerPC.
Ich bin gespannt.
Es geht mir nicht.
Wir stehen jetzt vor dem Rechenzentrum, das wir uns heute Warum? In diesem Video anschauen. Generell machen wir zwei Videos. Im zweiten Video ist der Fokus eher mehr auf.
Also, ich meine, die meisten wissen es wahrscheinlich nicht, aber die Xbox 360 hatte auch einen PowerPC und die PS3 hatte mal von ihren Compute Cores abgesehen auch, glaube ich, eine PowerPC-Architektur. Aber die letzten 10 Jahre fällt mir nichts ein, was irgendwie neu noch auf PowerPC setzt.
Server, wir bauen da ein bisschen was auseinander, schauen uns ein paar einzelne Geräte im Detail an. Im heutigen Video geht es jetzt erstmal um den generellen Aufbau vom Rechenzentrum, das 2013 in Betrieb genommen wurde. Wir schauen uns an, wie funktioniert die Kühlung, wie funktioniert die Stromversorgung und so weiter. Der ganze Aufbau außenrum, das ist sehr, sehr spannend. Generell sind es zwei Rechenzentren, die ÖDIF in Bielefeld in Betrieb hat. Die sind in einer Art Ring angeordnet, das heißt, die Verbindungen zwischen den beiden Rechenzentren sind quasi doppelt vorhanden und sind absichtlich nicht direkt nebeneinander laufend, sondern in einem Ring angeordnet, dass, wenn eine Leitung mal beschädigt werden sollte, die zweite immer noch komplett autark funktionieren kann und es auf gar keinen Fall zu irgendwelchen Ausfällen kommen kann. Aber jetzt gehen wir einfach mal rein.
Soweit, und starten ganz am Anfang. Soweit die Theorie. Wir wissen ja, dass solche Planungen, dass Ausfälle verhindern, immer bis dann Bestand haben, wenn mal was passiert, was man nicht geplant hat. Zum Beispiel, wenn der Bagger kommt und irgendwie den Uplink zum Provider, was auch immer. Ja, kann immer mal was passieren. Aber ich gehe auch davon aus, dass ja klar, das stimmt schon, dass die viel Geld reingesteckt haben, dass das möglichst ausfallsicher ist.
Anfang, wie kommen die Daten eigentlich in dieses Rechenzentrum? An dieser Stelle möchte ich mich ganz kurz bei Corsair bedanken, denn Corsair ist der Sponsor dieses Videos und hat diese Reise auch ermöglicht. Und wir schauen uns jetzt mal ganz kurz die High-End DDR5 Arbeitsspeicher von Corsair an. Für kompakte und hochfunktionale Systeme sind die Corsair Vengeance Module mit niedriger Bauhöhe und Aluminium-Heatspreader bestens geeignet. Diese sind mit einer Kapazität von bis zu 32 GB pro Modul und einer Geschwindigkeit von 5600
C36
verfügbar. Wir haben Elgato gekauft, vor 2 Jahren oder so. In Weiß erhältlich, falls ihr das
so. Also alles, was jetzt Elgato ist, ist auch Corsair. Link in der
Beschreibung und damit geht es jetzt auch weiter mit dem Video. Generell ist es natürlich so, dass man nicht so einfach in so ein Rechenzentrum reinspazieren kann,
wie wir Corsair Vengeance, genau. Es
gibt relativ viele Hürden, die man nehmen muss, viele Türen. Und meistens ist es so wie hier. Es könnte natürlich.
Geht nicht, genau.
Ich komme nirgends rein. Wir stehen jetzt an der sogenannten Einspeisung. Das gibt es ja einmal links in grün, die Einspeisung Ost, und rechts in rot die
Einspeisung
West. Nice. Und das ist auch so ein bisschen eine Besonderheit. Alles, was wir uns jetzt anschauen,
ich würde jetzt auch gerne einspeisen.
Gibt's immer doppelt.
Für ÖDIF ist A und O, dass es 100% Leistung immer gibt, egal was passiert. Und das beinhaltet auch, dass das komplette Rechenzentrum quasi doppelt aufgebaut ist. Also alles, was wir haben, gibt es immer einmal in grün und einmal in rot. Wir schauen uns jetzt grün an, einfach nur aus Prinzip, und starten mit, wie kommt der Strom hier rein und wie kommen die Daten hier rein. Der Bereich hinter mir ist das, wo die Glasfasern ins Rechenzentrum hier ankommen. Wir haben hier einfach gesagt, drei von diesen schwarzen großen Teile. Eins ist die Verbindung ans normale Internet, wie ihr es kennt, Telekom zum Beispiel. Eins ist die Anbindung an einen großen Knotenpunkt in Frankfurt, weil man muss ja auch mit dem großen, weiten Internet in der ganzen Welt verbunden sein.
Frankfurt ist immer gut. Ich hab euch die Story mit dem Pepo Fettsurfer im D6 schon oft genug erzählt. Das muss ich euch jetzt nicht wieder erzählen. Wir müssen das Video gucken, sonst kommen wir nicht durch in der Stunde.
Verbindung an das andere Rechenzentrum, was wir gerade schon angesprochen haben. Und nur mal so ganz grob, die Verbindung ans andere Rechenzentrum, ca. 500 GB pro Sekunde. Also ist schon sehr, sehr schnell. Und hier oben über mir in diesem Kabelschacht,
das ist ordentlich.
So drei fette Leitungen drin. Da ist die Stromanbindung ans Rechenzentrum, und zwar Mittelspannung.
Ich meine, 500 Gigabyte, das sind 400 Gigabit, das sind quasi 4 Terabit so ungefähr. Das ist schon ordentlich, ja.
10.000 Volt. Was daran auch wirklich irgendwie komplett mindblowing ist, ist die Tatsache, dass insgesamt von jedem Rechenzentrum aus 4 Leitungen jetzt zum Beispiel nach Frankfurt gehen, also diese Verbindung, die ich gerade schon gesagt habe. Und die Herausforderung dabei ist, dass keine von diesen Leitungen, die laufen nicht direkt zusammen gebündelt dahin. Weil es könnte ja jemand gerade an
der
Autobahn
irgendwo baggern, der Bagger,
und dann durchtrennt er die Leitung und dann war es das. Sondern die laufen alle irgendwo ganz woanders lang, dass die niemals zusammenlaufen. Und wenn man jetzt mal überlegt, Bielefeld-Frankfurt ist jetzt nicht direkt um die Ecke, dann ist das natürlich erstmal das physikalisch zu machen ein enormer Aufwand. Und man kann sich vorstellen, das kostet wahrscheinlich auch den...
Und dann geht irgendeine Leitung kaputt. Und das Switch-Spanning-Tree baut sich neu auf und das Netzwerk ruckelt erstmal 3 Minuten. Irgendwie sowas. 100% Ausfallsicherheit gibt's einfach nicht. Irgendwas ist immer.
Ein oder anderen Cent, solche langen Verbindungen zu haben, dass die sich niemals irgendwo überkreuzen oder sonst was. Und das betrifft jetzt eben nicht nur die Verbindung nach Frankfurt, sondern auch zum Beispiel zu dem anderen Rechenzentrum, die Verbindungen. Die sind alle immer komplett getrennt voneinander, irgendwo kreuz und quer gelegt, dass die sich alle niemals unterscheiden. Dass
hoffentlich
egal, was
finden
passiert,
sie die wieder.
Da es nie zum Ausfall kommen kann. Da kam gerade noch
aber
der
Hinweis, was man daran schon mal gut sieht, da ist wirklich Aufwand dahinter. Das ist aber auch ich finde, eine Sache erkennt man da wirklich ganz gut. Sowas selbst zu betreiben, richtig gut Pause getroffen hier. Also, sowas zu betreiben ist natürlich richtig brutal aufwendig. Und daran erkennt man auch den Trend zur Cloud, finde ich. An sowas erkennt man das ganz gut. Wenn man sowas wirklich richtig hardcore ausfallsicher machen muss, lokal, und jetzt nicht nur einen Server hat oder so, das ist aufwendig as fuck, das braucht massig Personal, das braucht massig Geld, das braucht lange Zeit, das braucht viel Ideen und Hirnschmalz, was da reinfließt. Also das ist nicht ohne. Und so als 0815-Klitsche holt man sich irgendeine Cloud-Kiste und ist mehr als gut aufgestellt und muss nichts mehr selbst betreiben. Also ich finde, daran sieht man es ganz gut, warum es diesen Trend überhaupt gibt. Auf der anderen Seite gibt es aber auch genug gute Gründe dafür, den Kram selbst zu betreiben. Auch wenn es zurzeit ja quasi fast schon verpönt ist, zu sagen, man betreibt Sachen selbst. Aber gut, ganzen super Cloud-Native
auch nicht so drüber nachgedacht. Leute. Und natürlich, wenn man dann unterschiedliche Leitungen hat, die dann da die Verbindung zwischen Bielefeld und Frankfurt zum Beispiel haben, dann gehen die über unterschiedliche Wege, sind unterschiedlich lang. Da man aber schauen muss, dass die Signalwege immer am Ende gleich lang sind, weil es muss ja auch irgendwo synchron funktionieren. Ja, das heißt, man muss an gewissen Stellen dann die Leitungen künstlich verlängern, dass die am Ende auch überall gleich lang ankommen. Also der Aufwand enorm.
Ja.
Ein Raum weiter, deswegen decken wir das jetzt auch mal ganz kurz ab, auch wenn das jetzt rein theoretisch eigentlich eher zu dem Kühlungsaspekt der Infrastruktur gehört, haben wir hier die Wasseradiabatik. Und hier wird Wasser aufbereitet. Ich dachte erst, als ich zum ersten Mal hier reingeschaut habe, dass dann das Wasser hier drin ist. Aber das ist gar nicht der Fall, sondern hier sind so Salze drin, die dann dafür genutzt werden, das Wasser, wenn es durchläuft, zu reinigen. Also das Wasser, Trinkwasser, ganz normal, was von außen ankommt, hat ja zum Beispiel Kalk. Und das darf nicht sein. Warum das der Fall ist, das schauen wir uns nachher an, wenn wir auf dem Dach die Freiluftkühlung anschauen. So, weiter geht's. Technik. Wir kürzen den Stromweg jetzt ganz kurz ab, weil eigentlich werden aus den 10.000 Volt natürlich über den Transformator 400 Volt, das sparen wir uns aber und gehen jetzt direkt zu der Niederspannungsanlage. Wir sind jetzt in der Niederspannungshauptverteilung und hier wird eigentlich nur entschieden, ob man jetzt die Stromversorgung von außen verwendet, quasi was von den Stadtwerken ankommt, die 400 Volt, die natürlich vorher durch den Transformator gegangen sind, oder ob man auf das Diesel-Notstromaggregat setzt.
Klar.
Also falls mal rein theoretisch Stromversorgung zusammenbrechen sollte von außen, dann wird hier geswitcht von A nach B.
Es gibt übrigens sogar, das wissen viele nicht, es gibt, was USVs angeht, es gibt nicht nur USVs mit Batterien. Es gibt auch USVs, die sind mechanisch. Mit denen kannst du dann nicht 10 Minuten lang was betreiben. Aber es gibt USVs, das muss man sich so vorstellen, das ist quasi ein Gewicht. Genau, das ist quasi ein Gewicht, was im Kreis was im Kreis dreht. Und wenn der Strom jetzt ausfällt, dann dreht dieses Gewicht noch eine Weile weiter. Kreiselgrind, genau. Coggers sozusagen. Das war jetzt...
Nice.
Genau, das Wort Coggers genau richtig an der Position mit dem Bild, Alter. Ich meine natürlich Zahnrad damit, ja. Das dreht sich dann weiter. Und bremst dadurch ab. Es ist ja nichts mehr da, was dieses Gewicht weiter bewegt. Aber diese paar Umdrehungen, die dieses Gewicht noch macht, reichen, um die Zeit zu überbrücken, bis der Dieselmotor angelaufen ist. Also das gibt es. Ich würde sagen, so verbreitet ist das nicht mehr. Aber sowas gab es und gibt es auch.
Interessant, wirklich, wirklich sehr interessant, sind diese roten Schläuche, die da oben rauskommen. Das sind keine Kabel oder sowas, sondern das sind tatsächlich Schläuche. Und da wird kontinuierlich Luft abgesaugt, aus den Schränken raus. Auch immer, dass aus jedem Schrank genau die gleiche Menge abgesaugt wird, ist auch sehr wichtig, weil man darüber, also sind oben so Rohre dran, diese grauen, und die gehen hinter mir in Detektionen, also in Sensoren rein, und da kann festgestellt werden, ob kleinste Partikel irgendwo sich in der Luft befinden, die darauf hindeuten könnten, dass irgendwo ein Schwelbrand
am Beifahrzeug
sich ausbreiten ist. Also da kann die kleinste Veränderung der Partikel dann festgestellt werden, um dann entsprechend direkt vorzuwirken, bevor hier ein großer Brand überhaupt entstehen könnte. Was sich einfach auch unfassbar durch dieses
Rechenzentrum
zieht.
Also Brand im Rechenzentrum, weiß ich noch, fand ich witzig, in meiner Ausbildung wollten sie uns erzählen, Brand im Rechenzentrum ist nicht schlimm, weil da gibt es ja kaum was brennen kann. Das war sehr optimistisch. Also die meisten Rechenzentren, die ich kenne, gerade da, wo man sich auch einmieten kann, die haben eine Löschanlage, halt nicht mit Wasser, sondern mit irgendeinem Gas, keine Ahnung. Und zumindest ist das so, ich glaube, es ist Argon oder so. Naja, zumindest, wenn du da reingehst, dann wirst du aufgeklärt, dass zum Beispiel, dass du quasi, sobald das Warnsignal kommt, hast du irgendwie 30 Sekunden den Raum zu verlassen. Ansonsten erstickst du, so nach dem Motto. Also, ist. Ja, kann schon in die Hose gehen, ja.
Kabel ist die Ordnung. Also vor allem, wenn ich das mit meinem Office zu Hause vergleiche, hier ist wirklich alles extrem akkurat gemacht. Und das werden wir durch die ganze Tour werden wir das feststellen können. Wie man jetzt auch vielleicht ein bisschen hören kann, wir sind neben der USV. Das ist immer dieses eklige, quietschende Geräusch.
Gefiepe, ja.
Es ist eben wichtig, dass die Spannung auch geordnet ankommt, sehr geglättet ankommt, in einer guten Qualität ankommt. Und das, was wir jetzt neben mir haben, ist der
Kilo Bereich Spike, danke
für
die IT. Für
das heißt, das, was für die Server zur Verfügung gestellt werden muss. Das Gleiche gibt es nochmal in einem winzigen Schrank, den filmen wir gleich noch kurz ab, für die Gebäudetechnik, für die Infrastruktur, weil die muss natürlich auch abgesichert werden. Ja. Wir werden jetzt nicht so viel Zeit hier verbringen,
weil ich
glaube, das Geräusch ist ein bisschen...
Erstmal schön alles gepixelt.
Die USV von dem Rechenzentrum ist eine sogenannte Online-USV. Das heißt,
ihr werdet immer
die hier sehen, die rein theoretisch eine Ausfallzeit von 20 Minuten überbrücken könnten.
Nicht schlecht. 20 Minuten bei so einem fetten Ding ist krass.
Die werden dauerhaft genutzt. Das heißt, der Strom von außen, 400 Volt Wechselspannung, kommt in die USV, geht da durch Gleichrichter, läuft
20 Minuten ist wirklich nicht ohne. Also
muss wieder zurück zu einem Wechselrichter logischerweise, damit das dann an die Server weiter verteilt werden kann. Wir haben hier 480 Blöcke, die in diesem Raum stehen, alleine für die Stromversorgung von den Servern selbst. Jeder von diesen Blöcken hat übrigens 6 Volt Spannung. Und der Vorteil von so einer Online-USV ist eben, dass man, egal was passiert, wenn eben der Strom mal kurz weg ist, dann muss er nicht erst irgendwas anlaufen oder sowas, sondern weil der Strom die ganze Zeit durch diese Batterien fließt, ist er auch in dem Stromausfall von dem externen Zulieferer,
muss ich umschalten,
ist die Stromversorgung sofort sichergestellt. Ja. Also läuft dann quasi
ganz. Das ist aber auch das Problem, dass durch sowas natürlich der Verschleiß an Batterien höher ist.
Weiter. Jedes Mal.
Das kenne ich. Ich habe genau das gleiche Problem bei solchen Dingern. Ja, stolperst du immer.
Ring hier. Ich bin aber gestern tatsächlich drüber gefallen, muss ich dazu sagen. Auch wenn es so krass gekennzeichnet ist. Wenn man durch die Tür hier reinkommt, ist hier so ein kleiner Ring. Und ich habe mich gestern schon gefragt, warum gibt es denn eigentlich?
Weil das ist eine gute Frage, weiß ich auch nicht.
Das ist ein krasses Hindernis. Aber die Batterien, die enthalten ja Säure. Und rein theoretisch können die ja plötzlich alle von denen undicht werden. Alle natürlich, alle 480 bzw.
Das wusste ich nicht. Das ist interessant. Wir haben nämlich auch bei uns so ein Ding. Und ich habe mich auch gefragt, okay, das ist so was gelernt.
Weil ja auch neben der IT auch die Infrastruktur über Batterien abgedeckt werden muss.
Ja, das ergibt Sinn.
Und die Höhe von diesem Ring ist genau ausgerechnet, dass wenn alle Batterien ihre Säure verlieren, dann steht die Säure bis hier hoch.
Das ist ja cool, okay.
Dementsprechend auch die Versiegelung
an der Wand. Alter, Six-Head schon.
Es gibt tatsächlich Türen, die auch nicht bedienen darf, weil Fluchttüren müssen natürlich auch zu öffnen sein. Wir gehen jetzt runter und schauen uns das Notstromaggregat an. Bei den Batterien, die wir uns gerade angeschaut haben, ist es so, dass wir minimal 20 Minuten das komplette Rechenzentrum betreiben können. Und das ist jetzt
natürlich. Und wo ist der Pizzaofen?
Das ist zwar viel, batterietechnisch gesehen, aber eben nicht viel, wenn man denkt, dass es eben 24/7 läuft. Und damit die Stromzufuhr auch dauerhaft sichergestellt ist, wenn von außen kein Strom mehr geliefert wird, gibt es natürlich auch hier ein Notstromaggregat. 18 Zylinder. Und warum ich meine Hand hier drauf halte, leider könnt ihr das natürlich nicht fühlen, aber das ganze Teil ist warm. Gefühlt irgendwo zwischen 40 und 50 Grad Celsius. Angenehme Wärme auf jeden Fall.
Das machen die auch, das Ding kann gleich hochdrehen.
Weil das Ding muss natürlich sofort anspringen können.
Innerhalb. Das Ding, sobald das ausmacht, wupp, geht das an. Ja, so ein Teil haben wir auch.
Sekunden.
Bauen Sie das Ding nicht so fett.
Innerhalb von 7 Sekunden ist dieses Teil hier mit ca. 1500 PS bei 100% Leistung und kann dann das Rechenzentrum komplett mit Strom versorgen. Und da möchte ich nochmal in Erinnerung rufen, wir schauen uns jetzt ja immer nur ein Teil an. Das heißt, alles, was ihr seht, auch dieses Teil existiert ja hier drin doppelt und kann das komplette Rechenzentrum jeweils immer versorgen. Das ist auch immer das, was ihr nie vergessen dürft an dieser Stelle. Ansonsten ist es einfach ein überdimensionaler Motor, im Prinzip genau das gleiche, was in irgendeinem Schiff oder sowas existiert.
Er braucht bestimmt auch gut Diesel,
Turbolader, Abluft. Hier die Kühlseite von dem Motor, das heißt hier ein größerer Ventilator, genau das gleiche, was man im Prinzip im Auto hat.
Hier nur in groß.
Kühlung von dem Motor. Hier die Ansaugung, also hier wird die Frischluft dann angesaugt, geht hier schön durch den Turbolader durch, wird verdichtet. Und hier hinten die Klappen, die öffnen sich dann in dem Fall, wenn dann eben das Notstromaggregat anlaufen muss, weil es muss ja auch irgendwo Frischluftzufuhr geben. Das heißt, hier gehen dann die Klappen auf und dann kann schön Luft direkt zu dem Notstromaggregat und dann wird hier.
Wisst ihr, was ich mich frage? Ob die regelmäßig das Aggregat testen, also ob die quasi jetzt auch testen mit der Umschaltung, ob das alles funktioniert, oder ob das Management da sagt, so nach dem Motto, zu hohes Risiko, wir verlassen uns drauf, dass es funktioniert im Ernstfall.
Wenn wir hier rübergehen, dann haben wir hier so einen kleinen Zwischenvorhaltetank.
Bei uns ist es immer ein riesen Diskussionsakt. Ob Dieseltest oder nicht Dieseltest.
So ein Riesenteil, 18 Zylinder, hat natürlich auch ordentlich Verbrauch. 240 Liter Diesel pro Stunde. Würde mit diesem Teil natürlich nicht lange halten. Das reicht aber auch für ein paar Minuten. Und draußen ist dann nochmal ein Tank, der mehrere 10.000 Liter fasst. Und dementsprechend kann das Rechenzentrum dann auch lange betrieben werden. Ja. Das Notstromaggregat.
Wenn es leer geht, werden erstmal alle Azubis zur Tankstelle geschickt. Auf Azubis, kommt her, gehen dann 40 Azubis los, erstmal mit dem Kanister, weil der aufgefüllt.
Geht ja aber nicht nur das ganze Jahr rum und macht nichts, sondern alle 2 Wochen wird eines der 2 Notstromaggregate getestet, damit man auch sicher ist, dass in dem Notfall auch alles sicher läuft, weil man will das ja nicht dann jahrelang rumstehen lassen und dann hat man vielleicht ein Zündkerzenproblem, ich weiß es nicht genau. Aber
Moment.
Deswegen werden alle.
Nur das Aggregat getestet oder wird auch das Umschalten getestet?
im Abstand von 2 Wochen, also nach 2 Wochen wird das hier getestet und dann nach 2 weiteren Wochen das andere Notstromaggregat, dass man immer sicher ist, egal was passiert, dass alles sicher funktioniert. Wir befinden uns jetzt ein bisschen mehr im Zentrum vom Rechenzentrum, das heißt, wir sind relativ nah an den Servern dran, die wir uns dann jetzt demnächst auch mal anschauen werden. Hier über mir habt ihr jetzt Stromtrassen, auch da sieht man wieder grün und rot, also links und rechts von diesen Stromtrassen und da laufen jetzt die 400 Volt erstmal weiter.
Ihr wo ist er da? Jetzt. Bei Dr. Oetker.
Es wird ein bisschen lauter, wir sind schon mehr an den Servern dran. Links und rechts von mir hätte man dann auch Server. Über mir, seht ihr jetzt, gibt es solche Abgangskästen. Und aus diesen sind quasi einfach gesagt Verteiler, geht dann so ein richtig fettes Kabel raus. Also ihr seht so armdicke Kabel, die links und rechts rausgehen.
Das ist sehr ordentlich, muss man echt sagen.
Das sind dann die Verbindungen, die dann über also, den Server schränken.
Also bei uns, wir haben auch natürlich Kabelführung an der Decke. Aber bei uns siehst du da wirklich die Kabel drin liegen. Das sind dann meistens orange Glasfaserkabel oder auch Kupferkabel. Also du siehst die Kabel, das ist nicht so ordentlich wie hier.
Muss letztendlich man ankommen. Sagen. Was jetzt auch interessant ist, links und rechts neben mir haben wir Teile der Kühlung. Das heißt, wir werden jetzt auch gleich weiter das Thema Kühlung beleuchten, weil jetzt haben wir ja so ein bisschen den Weg vom Strom verfolgt.
Aha.
Und um die Kühlung so ein bisschen einfacher zu verstehen, gehen wir jetzt aber erstmal kurz zu dem Server.
Und ah ja, dann Link zum Video hier.
Kühlungsweg weiterverfolgen. Jetzt sind wir natürlich in einem krass lauten Bereich. Ich versuche das immer so kurz wie möglich für uns zu halten. Manchmal geht's.
Ordentlich. Später aber muss man auch sagen, Verkabelung sieht auch schon alles sehr ordentlich aus. Das habe ich schon deutlich schlimmer gesehen. Ich habe leider, oder ich kann es euch wahrscheinlich nicht zeigen. Ich habe bestimmt, ich habe glaube ich noch eins Foto. Von unseren alten Wänden, wo die ganzen Kabel rausgekommen sind und gepatcht wurden, das sah wild aus. Das sah wirklich wild aus im alten Rechenzentrum. Also das war ganz, ganz wirr. Also da hast du teilweise 10 Minuten gebraucht, bis du das richtige Kabel gefunden hast, wo es rein und wo es rausgeht.
Von 10 aufmachen.
Ja, ja, das hatten wir bei uns auch, dass sie nicht richtig zugingen und so. Die Türen wurden bei uns gar nicht mal zugemacht.
Wird es leider nicht mehr gehen, aber dafür sehen wir was sehr, sehr Interessantes, was wahrscheinlich von euch und auch ich noch nie gesehen habe. Aber erstmal jetzt, hier oben kommt dann der Strom letztendlich an für die Server. Ihr seht auch, die Boxen sind einzeln gelabelt mit 63 Ampere. Das heißt, jede von den Leitungen, die runterfließt, kann einem einzelnen Schrank 63 Ampere zur Verfügung stellen. Natürlich auch hier wieder rot und grün, das heißt, jeder Schrank ist doppelt versorgt. Und wenn wir jetzt mal hier so einen Schrank mal aufmachen und uns von hinten mal
das sind
mal
die gleichen Schränke, die wir früher auch hatten mit diesem komischen Dreh. Hebel. Vielleicht ist das aber auch einfach nur sehr beliebt. Aber der Hebel erinnert mich sehr stark an die an das alte RZ von früher.
Natürlich auch einfach, es ist beeindruckend, wie
es ist wirklich sehr, sehr ordentlich.
Auf der linken Seite zieht sich wieder das Grüne durch. Also ihr seht hier die grünen Kabel. Und auf der rechten Seite sehen wir die roten Kabel. Und wenn jetzt so ein Server zum Beispiel 2 Netzteile hat für die redundante Versorgung.
Das sind IBM-Kisten.
Ist aber auch die Versorgung wirklich.
Das sind eindeutig IBM-Kisten. Dass der ganze Server auch die gelben Klipse an den Netzteilen schreit sehr IBM-Server.
Wie selbst redundant. Das heißt, ihr seht ein grünes Kabel, einmal von der grünen Zufuhr.
Orange
Klipse. Ein rotes Kabel für die rote Zufuhr. Dass auch nicht nur die Netzteile natürlich redundant sind, sondern auch die komplette Stromversorgung, die dahin fließt. Und hier schließt sich jetzt so ein bisschen wieder der Kreis von ganz am Anfang, als ich über die IBM Power-Geschichte erzählt habe. Denn hier neben mir haben wir einen IBM Power 9.
Das blaue schreit auch IBM.
Server. 1408 Kerne, 64 Terabyte RAM, also schon ein bisschen was.
Ist ein bisschen was, ja.
Um nochmal zu der Stromversorgung zurückzukommen, das Teil 16 kW Leistungsaufnahme pro Stunde. Das merkt man auch, wenn man davor steht, das ist schön schnucklig warm.
Wofür braucht er das? Und er braucht das gar nicht. Das ist das Rechenzentrum von Dr. Oetker.
Kommt von der Vorderseite, das schauen wir uns auch gleich an. Und diese 16 Kilowattstunden, die merkt man eben auch, wenn man jetzt davor steht wie ich, da kommt halt wirklich viel warme Luft raus. Und so können wir jetzt den
das ist übrigens, zum Thema. Also, ich habe ja auch lange Zeit in den Gängen von Rechenzentren zugebracht, wo die Abluft hinten rauskommt. Und also das krasseste an Gebläse bisher, was ich da erlebt habe, war ein IBM Plate Center, voll bestückt. Wenn du dort ein Netzteil austauschen wolltest, dann haben immer alle Lüfter hochgedreht, weil das hat dann gesagt, oh, Netzteil raus, volle Pulle. Also, die, Lüfter waren so krass, dass wenn du, das muss ich mir vorstellen, ich meine, vor 10 Jahren war ich vielleicht noch nicht ganz so, oder sagen wir zu meiner Ausbildungszeit war ich vielleicht nicht ganz so pepofett, aber ich war sicherlich nicht irgendwie 40 Kilo Leichtgewicht oder so. Also ich habe hinter den Servern nicht gekniet, wie nennt man diese, ich war so in der Hocke, klar, mit Füßen auf dem Boden. Und wenn du das Netzteil raus machst und die Lüfter voller Pulle angehen in der Kiste vor dir, du musst dich wirklich in den Luftstrom reinlehnen, dass es dich nicht nach hinten umpustet. Also da kommt schon ein bisschen Luft raus. Also bei denen jetzt weniger, die sehen jetzt nicht so mega krass aus von Lüftern, passt ja auch nicht so viel rein, aber erkennt man nicht. Aber Playsender haben wirklich einen ziemlich krassen Luftstrom, wenn die alle hochdrehen.
Mal Kühlung, denn auf der Vorderseite kommt kalte Luft rein. Wir betreten jetzt, boah, tut mir leid, dass es schon wieder laut ist, wir betreten jetzt die Kaltgang-Einhausung. Ja. Das bedeutet, unter mir in dem Gang, ich versuche das so kurz wie möglich zu machen, aber unter mir in dem Gang, durch dieses Gitterhaus, da kommt kalte Luft mit Überdruck nach oben. Das heißt, die kalte Luft strömt von unten raus. Woher die kommt, das schauen wir uns gleich an. Aber mit Überdruck kommt kalte Luft nach oben, circa 19 bis 20 Grad. Also es ist noch angenehm, aber man merkt auch vor allem durch
den Wind. Ach, so rum haben die das, okay.
Die kalte Luft kommt hier hoch und wird mit Überdruck
bei uns, durch die... Bei uns war das umgedreht. Bei uns kam die, also bei uns war das, die Vorderseite der Schränke war bei uns außen und innen drinne kam die warme Luft raus. Das sieht innen drinne, sah es ungefähr so aus wie hier, halt nur offen. Innen drinne kam die warme Luft raus und wird dann weiß nicht, was damit passiert ist. Wahrscheinlich wieder in die Klimaanlage rein oder so. Also bei uns war es genau umgedreht.
Die Serverschränke durchgedrückt. Also trotz das, und deswegen ist es so laut, die ganzen Server auch heftig viele Lüfter haben und natürlich selber Luft ansaugen, ist es natürlich so, dass unterschiedliche Server, je nachdem, was sie für eine Leistungsaufnahme, für einen Kühlungsbedarf haben, haben die unterschiedlich starke Lüfter. Und es muss natürlich sichergestellt sein, dass ein Server, der vielleicht hier hinten ist und ein bisschen weniger Kühlung bedarf als jetzt die Power9-Maschine, dass der auch noch ausreichend Kühlluft bekommt,
ja.
Kommt es eben mit deutlichem Überdruck hier raus. Und wird dann durch die Serverschränke durchgedrückt. In diesem Raum hier waren wir gerade schon mal. Also über mir sind diese Abzweigkästen für die Stromversorgung von den Servern. Und hier stehen auch Umluft-Klimaschränke. Unscheinbar, aber in diesen schwarzen Schränken wird die warme Luft, die oben...
Warum haben die keine RGB-Lüfter? Ja, stimmt, warum verzichten die auf extra Performance? Verstehe ich auch nicht.
Reingezogen wird, also die warme Luft steigt von den Servern auf, kommt hier durch die Gitter hier rein in diesen Raum, wird oben in diese Schränke angezogen und in diesen Schränken sind Filter drin, aha, die erstmal die Luft filtern. Und wenn man sich die Filter anschaut, dann sieht man, so viel ist da gar nicht zu filtern, weil hier drin ist einfach...
Ich würde mal fast vermuten, sowas gibt es bei uns auch, habe ich noch nie gesehen.
Unfassbar sauber, das muss man auch einfach mal festhalten hier. Staub existiert hier einfach nicht.
Und ja, das stimmt.
Durch die Filter, also nach dem Filter,
die Luft ist auch
eklig.
Leute, wenn ihr mal ein paar Stunden am Tag in so einem Rechenzentrum gewesen seid, also da kannst du, also hast das Gefühl, du wirst krank. Du wirst nicht wirklich krank, aber du hast das Gefühl, du wirst krank. Also es ist keine schöne Atmosphäre. Nee, Atmosphäre ist das Fall. Also es ist keine schöne, kein schönes Klima da drin.
In eurer Wasserkühlung, da fließt kaltes Wasser durch und dieses kalte Wasser kühlt dann die Luft, die da durchgezogen wird, wieder. Und dann, hier unter mir im Boden, ist dann wieder die kalte Luft.
Doch, furztrocken, die Lüfter.
Diverse Lüfter dann wieder weiterverteilt und kann dann eben wieder zurück zu den Servern fließen. Und diese Platten, auch wenn die auf den ersten Blick aussehen wie irgendwelche ganz leichten Kunststoffplatten, ich kann euch versichern, so leicht sind die tatsächlich gar nicht.
Ja.
Die sind tatsächlich sehr schwer.
Ja.
Und wenn wir diese Platten mal anheben, jetzt mal nur beispielhaft, dann sehen wir unten drunter eben die ganze Vorrohrung. Also da wird dann das Kaltwasser zu diesen Schränken geliefert.
Ja, das ist eigentlich normal. Das ist eigentlich normal, dass es so einen doppelten Boden gibt.
Ich, da kommt ganz
das gibt eigentlich kein Rechenzentrum, wo das nicht so ist.
Wunderschön kühl. Und wir werden jetzt so ein bisschen den Weg verfolgen, wo kommt dieses kalte Wasser her?
In diesem Raum hier waren
wir gerade auch schon mal. Es haben eigentlich fast alle so doppelten Boden, wo unten drunter Rohre und Sachen gehen.
Stromtrassen und hinter mir in den Rohren haben wir zweimal Kaltwasser. Das ist eigentlich auch ganz witzig. Ihr seht, Kaltwasser fließt weg, Kaltwasser fließt zu. Aber wenn man sich jetzt das Thermometer mal anschaut, auf der linken Seite sehen wir eine Temperatur von 14 Grad Celsius und auf der rechten Seite sehen wir eine Temperatur von 20 Grad Celsius. Und das ist auch ganz witzig, das sind eben die guten deutschen Normen. Beides ist eben, wenn man das nach deutschem Recht
betrachtet, beides ist Kaltwasser. Es gibt natürlich irgendwo eine Grenze, ich weiß nicht, was die Grenze ist, vielleicht 40, 50 Grad oder sowas, ab wann man dann irgendwas als Heißwasser bezeichnet. Aber beides, also das ist die Seite, die dann zu den Servern fließt, also zu diesen
Kälte. Also es ist beides Kaltwasser, aber eins ist wärmer als das andere, weil es vorher einmal durch die Technik durchgeflossen ist.
Wo
drüber geflossen ist,
die
oder?
Luft runtergekühlt wird.
Durch die Klimaanlage geflossen ist.
Zuwasser mit 14 Grad Celsius und das ist dann quasi das Warmwasser mit 20 Grad Celsius, was dann wieder heruntergekühlt werden muss. Aber beides wird eben als Kaltwasser bezeichnet. Ja. Aus dem Rechenzentrum raus, seht ihr, kommen jetzt wieder diese
Wenn die Norm das so sagt, machst du nichts.
Dann zum Verwaltungsgebäude geleitet. Denn das komplette Verwaltungsgebäude wird auch mit dem Warmwasser, sage ich jetzt mal, also ist eigentlich Kaltwasser belabelt, aber mit dem Warmwasser, was zurückkommt, geheizt. Das heißt, durch so einen Heizkörper im Winter fließt ja, dann
mit 20
durch
Grad ist aber nicht so Wahnsinn, oder?
Damit zur Folge, dass das Gebäude nicht immer die gleiche Temperatur hat. Und im Sommer, weil das Wasser ja auch verhältnismäßig kühl ist, kann mit diesem Wasser dann gleichzeitig auch gekühlt werden. Wir sind ja gerade den Rohrleitungen gefolgt, die das Kaltwasser quasi beinhalten. Das heißt, die Wärme von den Servern, die muss ja abgeführt werden letztendlich. Und das passiert hauptsächlich hier. Also primär möchte man natürlich das hier machen. Wir haben hier im Prinzip riesige Radiatoren. Das gleiche, was ihr bei eurem PC
also quasi, habt. Also quasi sowas wie Elefantenohren.
Um das Wasser wieder runterzukühlen. Genau das gleiche hat man hier.
Das machen Elefanten ja auch, ne? Die leiten das Blut durch die Ohren und wedeln dann mit den Ohren, um sich zu kühlen.
Nur einfach ein bisschen größer. Wir sehen hier die ganzen Lamellen, da sieht man, da gehen die Rohrleitungen durch, wo dann das Wasser durchfließt. Das ist allerdings ein anderer Kreislauf.
Nur mal so und als Info, ja?
Das Wasser, was hier jetzt durchläuft, wird dann hier runtergekühlt. Im Idealfall, wenn es jetzt kalt ist, wie jetzt gerade, sind sogar die Lüfter, die oben drüber sind, aus. Da sind Lüfter, wenn es wärmer wird, bis zu 12 Grad Celsius, kann man mit den Kühlern, so wie es hier
Max
ist,
Bildungsauftrag, FPS.
Das heißt, wenn es jetzt ein bisschen wärmer wird, dann gehen irgendwann die Lüfter wieder an, damit man das Wasser wieder auf Temperatur hält. Wenn es im Sommer ganz warm ist, und da kommen wir jetzt wieder zu der Geschichte vom Anfang, wo wir diese großen grünen Tanks hatten, wo das Wasser aufbereitet wird. Dieses Wasser wird von hier auf die Lamellen draufgesprüht und dann hat man einfach eine Verdampfungskühlung, weil ja, wenn was verdampft, durch einen Phasenwechsel, wird Wärme entzogen. Und das benutzt man dann hier,
Excellent. Um
auch im Sommer, wenn es sehr warm ist, wenn es weit
das ist wirklich der High-IQ-Konstruktion,
die man benutzen will, dann kann man über diese Verdampfungskühlung dann trotzdem die Außenkühlung weiterverwenden. Wie bei den anderen Sachen auch, ich habe es schon zweimal erwähnt oder dreimal, ich weiß es gar nicht, alles ist hier doppelt. Und auch die Kühlung ist logischerweise doppelt. Die ist auch auf der anderen Seite vom Gebäude, da ist gerade Sonne. Das ist auch so ein kleiner Fun-Fact an der Seite. Wir stehen jetzt im Bereich, der im Schatten ist und deswegen wird primär diese Seite verwendet, weil da scheint keine Sonne drauf. Dementsprechend ist es hier ein bisschen kühler, hier ist es wirklich kalt. Und deswegen wird diese Seite auch benutzt. Und die Seite, wo jetzt gerade die Sonne drauf scheint, da wird aktuell keine Kühlung verwendet. Das Wasser, was wir oben quasi gesehen haben, natürlich haben wir das Wasser nicht mehr gesehen, aber der
Welche Firma ist das? Dr. Oetker ist das. In Bielefeld.
Der dann runtergekühlt wird. Dieses Wasser fließt durch diese fetten Plattenwärmetauscher. Und die sind dafür da, um dann letztendlich das Wasser, was dann für die Kühlung unten verwendet wird, also was dann durch die Umluftwärmeschränke läuft, dann letztendlich runterzukühlen. Und wir haben hier nochmal zwei riesige Tanks. Das sind auch, es ist auch das gleiche Wasser mit 14 Grad Celsius, was wir unten gesehen haben. Pro Tank 6700 Liter nochmal. Das läuft auch dauerhaft immer durch diese Plattenwärmetauscher durch. Hilft natürlich erstmal, um das Wasser ein bisschen einheitlicher von der Temperatur zu haben. Da gibt es keine Schwankungen, weil es ist eben auch ultra viel Wasser, 6700 Liter. Gleichzeitig auch
bisschen
hier wieder
was,
das Thema Ausfallsicherheit. Wenn man nochmal, insgesamt ja logischerweise vier Tanks, weil den gleichen Raum gibt es ja auch wieder doppelt. Dementsprechend kann, selbst wenn mal irgendwas mit der Kühlung außen nicht funktioniert, dieses Wasser ja verwendet werden, um erstmal weiter zu kühlen. Und es dauert ja auch eine gewisse Zeit, um das Wasser erstmal wieder zu erwärmen. Falls es im Sommer allerdings dann zu warm wird und die Außenkühlung dann nicht mehr ausreicht, wie gesagt, die geht nur entspannt bis 12 Grad Celsius Außentemperatur, dann gibt es hier natürlich diese überdimensionale Klimaanlage bzw. Chiller. Also wir hatten auch
Chiller.
Schon auf dem Kanal einen Chiller, wie der funktioniert. Es ist genau das gleiche Prinzip, einfach nur viel, viel größer. 87 kW Leistungsaufnahme und das ist der kleine. Nebendran gibt es nochmal einen größeren mit 140
Größerer kW Chiller.
Leistungsaufnahme, was natürlich auch der Grund ist, warum man versucht, sowas so wenig wie möglich zu verwenden, weil das natürlich auch die Effizienz vom Rechenzentrum deutlich senkt.
Ja.
Das ist natürlich wesentlich entspannter, wenn man einfach
Klimaanlage
die Abwärme nach außen abführen kann und
stimmt,
nicht
logisch.
Auf die Klimageräte angewiesen ist.
Klimaanlage ist teuer.
Wir sind jetzt hier gerade in der Schleuse. Wir sind vorhin und auch im Laufe des Tages schon öfter hier durchgelaufen.
Lustig.
Vielleicht
ja, kann ich auch kurz was zu erzählen. Als mal bei im Also nicht im normalen Rechenzentrum, dort wo ich früher gearbeitet habe, sondern in einem etwas kleineren. Das war im 6. Stock, glaube ich. Wenn ich mich da richtig entsinne, war das im 6. Stock. Aber übrigens, wisst ihr, warum das im, das auch ist auch ist auch witzig. Wisst ihr, warum das Rechenzentrum im 6. Stock gebaut wurde? Das war, als ich noch beim Provider war, das war dort, wo wir als Dienstleister uns um ein Rechenzentrum gekümmert haben. Also es war nicht das normale Rechenzentrum. Das war im 6. Stock. Und wisst ihr, warum das im 6. Stock war? Das ist der Hammer, da kommt ihr nie drauf. Ihr müsst gar nicht raten, ich sag's euch. Das war im 6., nee, nicht Überschwemmung, nein, mitten in Frankfurt, nicht in Überschwemmung. Ganz einfach. Man hätte es theoretisch im Keller bauen können, auch nicht günstig, man hätte es theoretisch im Keller bauen können, aber es war eine äußerst Prestigeangelegenheit für den Vorstand, wer einen Autoparkplatz im Keller hatte. Und als jetzt die Frage war, machen wir die Parkplätze weg und dafür das Rechenzentrum in Keller, haben die alle gesagt, nein, das Rechenzentrum darf auf gar keinen Fall in Keller, weil wir brauchen unsere Autoparkplätze. Ist kein Spaß, Leute. So was Bescheuertes kann ich mir eh nicht on the fly ausdenken. Ist kein Witz. Doch, das ist mein Ernst. Das ist mein voller Ernst. Und nachdem das bei diesem Unternehmen so eine wahnsinnige Prestige-Angelegenheit war, haben die dann das Rechenzentrum im 6. Stock gebaut. So. 6. Stock. Was wollte ich jetzt eigentlich ursprünglich erzählen? Genau. Und eines Tages, das habe ich mitbekommen, da war ich nicht live dabei, eines Tages ist dort wirklich mal die Klimaanlage ausgefallen. Das haben Sensoren gemerkt, halt wegen Raumtemperatur und sowas. Und da mussten Leute von der Hotline, das waren die einzigen, die da waren, von der Support-Hotline, die haben da eigentlich nichts mit zu tun, mussten dann rüberrennen, irgendwie bei Nacht und Nebel, und mussten die Fenster aufreißen. Da war glücklicherweise 5 Grad Außentemperatur oder sowas. Und dann sind die rüber, morgens um 4 und haben die Fenster aufgemacht, um noch irgendwie das Ganze am Leben zu halten, bis die Techniker das wieder zum Laufen gebracht haben. Ja, das sind so Stories von der Front quasi. Wir sind dann rüber und haben die Fenster aufgemacht. Also man kann mit Außenluft ohne Problem ein Rechenzentrum kühlen, kein Ding. Ja, das ist das, worauf ich raus wollte. Und das ist tatsächlich besser als laufend Klimaanlage. Das wäre tatsächlich im Keller nicht gegangen. Gut, dass es im 6. Stock war, ne?
Hintergrund vorhin schon mal auf einem anderen Schild gesehen. Es gibt hier sauerstoffreduzierter Bereich. Und hier rechts zum Beispiel, da ist ein Messgerät, da sehen wir 17,1% Sauerstoff haben wir in dem Bereich, in den wir gerade reingehen wollen. Verglichen mit der normalen Umgebungsluft, die hat ca. 20%. Diese 17% Sauerstoffgehalt, die deckt man sich nicht aus, damit es einem ein bisschen schwerer fällt.
17%? Das ist dann wahrscheinlich so viel, wenn du auf den Berg geklettert bist oder so. Weißt du, wie der M-Core seinen YouTube-Account wiederbekommen hat? Ja, der hat sich an YouTube auf Twitter gewandt.
Zu atmen, was tatsächlich nicht der Fall ist, zumindest für mich subjektiv gesehen. Mir ist das gar nicht aufgefallen, bis sie es mir gesagt haben, dann ist es mir auch nicht aufgefallen.
Kommt auf das vor, als man denkt, glaube ich.
Das ist ein Sicherheitsaspekt, denn bei diesem Sauerstoffgehalt
brennt es weniger?
Nicht mehr möglich, eine offene Flamme zu haben. Was natürlich auch wichtig ist, weil wir haben viele Server hier, die sehr viel Energie aufnehmen, dementsprechend, die werden sehr warm. Es gibt immer die Gefahr, dass irgendwas mal durchbrennt. Es kann auch einfach nur ein einfacher Kondensator sein, der mal durchbrennt. Und man will natürlich absolut vermeiden, dass irgendwo ein Brand entsteht. Wenn jetzt mal, wir nehmen jetzt mal einfach mal an, ein Kondensator würde durchbrennen, irgendwo auf einem Mainboard. Wenn wir jetzt hier stehen, wir würden das niemals feststellen. Aber neben mir sehen wir jetzt mal so eine Messanlage und es gibt hier insgesamt fast 2000 Sensoren, überall verteilt im ganzen Rechenzentrum. Zum Beispiel auch in den Kaltgängen oder außerhalb von den Kaltgängen.
Was ist mit meinem Ausweis? Ja, ich habe einen Ausweis jetzt. Ich habe einen vorübergehenden Ausweis. Wisst ihr, wie ich das gemacht habe? Für alle, die es nicht mitbekommen haben. Ich wollte mir einen Ausweis holen und war bei der Stadt Hanau. Ich habe mehrere Male dort angerufen, war immer halbe Stunde lang in der Warteschleife, dann wieder neu angerufen, halbe Stunde in der Warteschleife. Es hat nicht funktioniert. Online wollte ich einen Termin buchen. Es hat über einen Monat gedauert, bis ich hätte einen Termin bekommen. Und ich brauche einen Ausweis. Ich muss Postident machen. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Letztendlich, der Chat hat mich auf die Idee gebracht. Chat ist wieder wirklich MVP gewesen. Ich habe bei einer anderen Stadt angerufen. Ich habe hier nebendran bei der Stadtverwaltung angerufen und habe gefragt, ist das okay, wenn ich das über euch mache? In Hanau kriege ich keinen Ausweis so schnell. Kein Termin. Da haben die erst gemeint, nein, das geht eigentlich nicht. Und dann habe ich ihnen das vorgelesen, was beim Bundesinnenministerium auf der Webseite steht, dass das doch geht. Und da haben die gesagt, ach so, ja, wenn das so ist, dann müssen wir uns nochmal an Hanau wenden. Und aber kommen Sie mal morgen vorbei. Und dann war ich dann morgens bei dem anderen Amt und die haben mir jetzt einen vorübergehenden Ausweis gegeben. Easy. Jetzt habe ich Postident gemacht. Hä? Perso und Pass ist doch das... Also mein Personalausweis ist abgelaufen, was anderes habe ich nicht. Postident geht weder mit der Krankenkassenkarte noch mit dem Führerschein. Mit dem Führerschein weiß ich nicht, da hat zumindest der Chat gesagt, dass es nicht geht. Ja, ist man verpflichtet, aber für einen vorläufigen Ausweis musste ich das noch nicht machen. Egal, wir gucken jetzt weiter.
Dass da tatsächlich irgendwas passiert ist. Also auch wenn man das jetzt mit der menschlichen Nase niemals feststellen würde, die Sensoren sind so genau, dass die kleinste Partikel feststellen können, wenn irgendwo was schief läuft. Und dann kann man das nicht nur feststellen, dass irgendwas passiert ist, sondern man kann dadurch, dass es so viele Sensoren
gibt, Reisepass.
Einordnen, wo ist es, was passiert. Und rein theoretisch könnte man dann auch den
Sauerstoff reise nicht. Halt ich sitze daheim im Keller und krieg keine Sonne ab.
Ihr könnt euch
natürlich vorstellen, wozu soll ich einen Reisepass haben?
Wenn man jetzt einfach mal so ein Mainboard betrachtet und da würde irgendwas durchbrennen, dann habt ihr euren Rauchschwaden-Dings, was so nach oben hochgeht. Und dann denkt man sich natürlich, was bringt mir das, wenn ich jetzt irgendwo so einen Sensor an der Wand kleben habe? Wie merkt ihr das überhaupt? Funktioniert eben, weil es hier keine direkte Verbindung zur Außenluft gibt. Also es gibt keine Außenluft, die irgendwie durch ein Fenster reinkommt. Fenster gibt es sowieso keine, sondern man hat hier Umluft. Ist aber auch logisch irgendwie, weil wenn wir jetzt mal angenommen irgendwie so einen kleinen Schaden hätten, irgendwo würden irgendwelche kleinen Partikel ausgasen,
Chat.
Dann muss man natürlich sicher...
Ja, wahrscheinlich. Wenn da einer zu viel oder zu oft einen fahren lässt... Das löst Alarm aus, ja.
Dass sich das sehr, sehr schnell homogen verbreitet, damit man das auch entsprechend detektieren kann. Das ist sehr, sehr wichtig. Und
kann
wenn man
passieren.
Das nicht machen würde, könnte man ja auch nicht den Sauerstoff so einfach absenken, weil dann würde ja die ganze Zeit Sauerstoff von außen nachkommen.
Und nee, das wird nicht funktionieren, aber...
Abgesehen davon, dass das natürlich sehr aufwendig
wär's
ist.
Ja.
Ich persönlich wusste gar nicht, wie man das macht, dass man überhaupt
Boden den und
Sauerstoff
Zwiebelverbot,
einfach
ja.
so absenken kann. Also, dass ich einfach ein bisschen Sauerstoff aus der Luft holen kann. Wie das funktioniert, das schauen wir uns jetzt an. Und dazu gibt es jetzt neben mir diese Oxyreduct-Anlage. Heißt
ah,
es ist einfach so ein
Oxyreduct.
Technisch gesehen aber sehr interessant. Erstmal zu meiner Rechten, eurer Linken haben wir hier einen riesen Kompressor.
Wo ist die zweite? Wo ist die zweite Oxyreduct?
Und der saugt von außen durch diesen Tunnel, den wir hier sehen können, saugt er Außenluft an. Außenluft, wie gesagt, ca. 20% Sauerstoff. Und das wird dann komprimiert und wird dann in diese Maschine eingeleitet. Da drin sitzt eine Membran, die Sauerstoff zu einem gewissen Anteil eben rausfiltern kann. Das heißt, das, was übrig bleibt von dem Gas, also wir haben ja Stickstoff zum Beispiel noch in der Luft zum großen Anteil, das bleibt dann alles drin. Und man hat dann eine sauerstoffreduzierte Luft, die man dann nach unten geben
aber
kann.
Aber es ist ein Riesenaufriss, oder? Das ist schon
je
krass.
Nachdem, was man für ein Sauerstofflevel in der Luft haben will, mischt man das unten bei und kann dann, wie gesagt, zum Beispiel
von Wagner. Stimmt. Machen die nicht auch Pizzas?
Rein theoretisch könnte das natürlich trotzdem so weit kommen, dass irgendwo ein Schwelbrand entsteht, sei das jetzt im Server oder sonst wo. Und das wird dann, wie gesagt, detektiert durch viele von diesen Sensoren, die da sind. Und wenn gewisse Grenzwerte überschritten werden würden, dann könnte man natürlich sagen, okay, wir wollen das löschen. Das funktioniert hiermit. Wir haben hier Stickstoffflaschen, die auch ein bisschen größer sind als die normalen Gasflaschen. 300 Bar Druck hat so eine Stickstoffflasche, also da ist ordentlich was drin.
Ordentlich Druck drin.
Relativ viele. Und das geht dann hier oben über dieses Rohr. Hier haben wir dann so eine Verteileranlage, wo man dann sieht, Löschbereich 5,
das
2,
ist wirklich
6, 3, 1.
Big Brain
Shit. Und dann kann das dann dementsprechend zu dem Löschbereich geleitet werden, wo dann gegebenenfalls eben ein Schwelbrand zum Beispiel festgestellt wurde. Wichtig ist dabei natürlich, es ist klar, wenn ganz viel Stickstoff da eingeleitet wird, dann verdrängt
es natürlich alles andere. Wisst ihr, was man nicht unterschätzen darf bei so einem Setup? Die haben natürlich ein super krass Ausfall, also Anti-Ausfall-Setup, also da fällt nichts aus. Und wenn was ausfällt, ist es doppelt vorhanden und sowas. Aber was man da auch immer kalkulieren muss, und das haben sie bestimmt gemacht, es ist immer so ein bisschen Trade-off. Also für jedes, sagen wir mal, weitere Nachkommastelle Ausfallsicherheit steigt die Komplexität halt immer krasser an. Und irgendwann muss man sich halt fragen, handelt man sich durch die gestiegene Komplexität nicht wieder unterm Strich mehr Probleme ein, als man durch die dadurch vorhandene Ausfallsicherheit gewinnt? Das haben die sich bestimmt alles gut überlegt, ja, keine Frage. Aber man sieht, dass da wahnsinnig viel Komplexität drin steckt. Also da kann jetzt nicht nur, weißt du, im Prinzip ganz simples Beispiel. Du hast irgendwo einen Server stehen, der macht alles. So, der kann kaputt gehen. So, bei diesem Setup hast du allerdings nicht nur einen Server, der kann kaputt gehen, sondern du hast 30 Milliarden Sachen, da geht laufend mal was kaputt. Aber du hast es halt so gebaut, dass es nach Möglichkeit nicht schlimm ist, wenn an einer Stelle mehr was kaputt geht. Also, aber bei der Komplexität muss natürlich auch immer noch einer durchblicken. Das muss gewartet werden, das muss teilweise erneuert werden, die Sachen, das ist nicht ohne. Also das kostet wahnsinnig viel Kohle.
Das heißt, die Umgebungsluft, in der wir dann vorher diese 17% Sauerstoff hatten, die ist dann eben komplett voll mit Sauerstoff. Dementsprechend ist es für den Mensch natürlich so, ist kein Sauerstoff mehr vorhanden zum Atmen. Deswegen
gibt es
dann vorher entsprechende Sirenen, Warnsignale, dass man auch weiß, was auf einen dazukommen würde. Und selbst wenn, mir wurde gesagt, selbst wenn es soweit kommt, dass man das aus welchen Gründen auch immer vielleicht nicht mehr schafft, ist es ja auch nur für einen ganz kurzen Zeitraum, um das Feuer quasi zu ersticken. Dann wird ja wieder die Luft eingeleitet und man könnte weiter atmen. Also selbst wenn man dann
aus mal kurz Luft anhalten,
vielleicht den Bereich, weil man ohnmächtig ist, nicht mehr verlassen kann, stirbt man nicht.
Wir kommen jetzt noch soweit die Theorie. Soweit die Theorie. Ich wette mit euch, das haben sie noch nie getestet.
Und werfen nochmal einen Zwischenblick auf die Corsair
Dominator Platinum. Wir gucken das ganze Video, wir gucken uns aber die Werbung
an. Und damit den Sponsor dieses Videos. Die Corsair Dominator Platinum
sind sogar mit einer Vengeance, jetzt haben wir Dominator Platinum RGB
und ermöglichen damit nahezu die doppelte Lesegeschwindigkeit.
Ja, aber auch für den fünffachen Preis wahrscheinlich.
Gekühlt werden die Module übrigens durch die patentierte DHX-Kühlung von Corsair, die in vielen unabhängigen Tests auch absolut überzeugen konnte. Handselektierte RAM-Chips sorgen dabei für das perfekte Zusammenspiel der Module und eine einfache
Verwendung. Ich meine, die werden es schaffen, dass wahrscheinlich der RAM teurer ist als eine Grafikkarte.
Port von Intel XMP. Und damit geht es jetzt auch weiter mit dem Video. Damit sind wir soweit eigentlich erstmal durch das Thema Infrastruktur. Keine Sorge, das Video geht noch ein Stück. Wir kommen noch zu den Servern und allem. Aber wie ihr jetzt ja gesehen habt, mehrfach in dem Thema Infrastruktur, also alles, was jetzt Stromversorgung betrifft, die Kühlung betrifft, zieht sich ja ganz klar durch, dass es alles doppelt und dreifach, vierfach teilweise gibt. Und wenn man jetzt vielleicht an einen normalen Server zu Hause denkt oder vielleicht an einen kleineren Betreiber, der für den Privatkunden vielleicht Server zur Verfügung stellt, dann sind es natürlich ganz unterschiedliche Ansprüche. Ja. Hier ist der Anspruch, dass 100% Leistung immer verfügbar sind. Zum Beispiel, wir haben da ein System, was wir uns nachher anschauen. Das ist ein IBM Mainframe.
Oh je, Teil. Ein Host.
Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele neue nach der Nachkommastelle kommen, aber wir hatten das gestern
ausgerechnet. Ein Host.
Das waren ca. 52 Sekunden Downtime in einem Jahr. Also jetzt nur statistisch betrachtet. Und warum das so wichtig ist, ist natürlich, wenn man jetzt mal betrachtet, wer die Kunden von ÖDIF sind. Ich weiß jetzt nicht im Namen, wer die
mit
Kunden
Kobol.
Sind. Mit Kobol. Das ist natürlich klar, datenschutztechnisch wird man das jetzt nicht verraten, wer jetzt hier genau ein Kunde ist. Aber es betrifft natürlich viel mehr Dinge, die auch die Infrastruktur von Deutschland vielleicht betreffen. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ein Krankenhaus ist oder es ist ein
großes. Nee, die laufen nicht auf Windows, die laufen auf ZOS.
Wenn man dann denkt, man hat da jetzt vielleicht.
Das ist irgend so ein IBM,
LKWs Linux, und die sind irgendwo unterwegs
Unix
und die müssen dann irgendwo Ware abholen. Und dann hat man da sein Versandzentrum, sein Lagerhaus. Die LKWs kommen da alle an, die LKWs sollen Ware abholen und dann funktioniert das plötzlich nicht mehr.
Schlecht.
Dann staut sich das, dann hat man vielleicht einen Stau auf der Autobahn. Gleiches, wenn das vielleicht jetzt einfach mal einen Supermarkt betreffen würde und jemand sitzt an der Kasse und dann funktioniert die Kasse nicht mehr.
Das kommt ja natürlich aus manchmal vor.
Sein, wo man vielleicht dann Probleme haben könnte,
irgendwas?
Wo es halt wirklich kritisch ist, wenn mit man dann sagt, okay,
ich habe da was im Hinterkopf.
Eine Stunde weg. Das kann man sich einfach bei solchen, ich sag mal, kritischeren Dingen einfach nicht erlauben. Und das ist der Grund, warum die auch das hier stimmt. So ja. Extrem auf alles achten, dass alles immer funktioniert und egal unter welchen Umständen. Und das ist was, wo ich sagen muss, was mich vor allem, als ich jetzt das erste Mal hier durchgelaufen bin und so eine ganz kurze Führung mal hatte, um einzuordnen, was wir hier videotechnisch alles festhalten, das hat mich also wirklich aus den Socken gehauen, also wirklich krass beeindruckt,
was für ein Aufwand notwendig ist, um jetzt einfach mal einen Server zu betreiben, weil am Ende ist es für mich so, ja klar, ich stelle da meinen Server hin, irgendwie muss man den kühlen und das war's. So gefühlt kann doch
da hängt schon ein bisschen mehr durchlaufen.
Dran. Und wenn man jetzt alles mal betrachtet und wir haben schon versucht, das für euch sehr
detailliert zu machen. Wie ist deine Haltung zu IBM-Produkten? Ganz ehrlich, das meiste Zeug, was für mich relevant ist, ist mittlerweile eh bei Lenovo. Wir haben keine Power-Server mehr. Das Einzige, was wir noch am Start haben, ist so ein IBM Z-Series-Ding. Und mit dem habe ich so gut wie keine Berührungspunkte. Ansonsten ist IBM bei uns zum größten Teil raus. Ich habe noch einen ThinkPad. Aber das ist ja auch Lenovo.
An der einen oder anderen Stelle vielleicht noch was, wo man es noch mehr im Detail hätte machen können. Aber ich glaube, ihr habt jetzt schon mal einen guten Eindruck bekommen, was für ein Aufwand dahinter steckt.
Ja.
Einfach mal einen Server zu betreiben, der halt immer da ist. Wir sind jetzt im Rechenzentrum bei ÖDIF und wir haben hier neben mir
Controller,
Storage. Einfach eine unfassbare Maschine. Das ist ein IBM Power 10. Ein Power 10 ist erkennbar an E1080, also die 10 davor, steht eben für die Generation. Und wenn wir jetzt einfach mal schon drauf schauen, es sieht jetzt gar nicht so spektakulär aus, wie das, was dahinter zu sehen ist. Also wir haben hier vier verschiedene Nodes, in die der Server unterteilt ist. Also eine so eine Maschine, die ihr hier sehen könnt.
Mit aber warum stehen die, das verstehe ich nicht, warum stehen die so auf Power-PC-Dinger? Das ist doch eigentlich, weiß ich nicht, so die letzten 10 Jahre nicht mehr irgendwie, wahrscheinlich einfach, weil sie es schon immer gemacht haben oder so.
Die hier noch drin sitzen, das ist eine Note. Hier unten.
Da läuft doch auch nichts mehr gescheit drauf, außer vielleicht IBM-eigenes Zeug.
Steuereinheit, die Control-Unit. Ohne diese Control-Unit würde Power 10 gar nicht starten. Aktuell ist das Ding aus, weil wir gleich von hinten uns das Ding ein bisschen anschauen können. Im Idealfall auch so ein bisschen innen reinschauen können. Ich bin mal gespannt, was wir dann zu Gesicht bekommen. Nur um mal so ein paar Eckdaten zu nennen.
SAP-Stuff, Monka S.
192 Kerne, 64 Terabyte RAM.
Ja.
In der maximalen Ausbaustufe kann der Power 10 240 Kerne. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Aber 192 Kerne ist auch schon sehr, sehr beeindruckend. Und ja, was noch beeindruckender ist, für mich persönlich so ein bisschen, ist der Preis. So eine Maschine, ich kenne den genauen Preis nicht, aber die liegt im siebenstelligen Bereich.
Ja, das ist
also
teuer.
So ein Server, der kostet Millionen.
Und was witzig ist, also ich weiß bloß bei IBM Host bzw. Z-Series Geräten ist es ja irgendwie so, dass du das kaufst, aber es dir nie richtig gehört. Du bezahlst im Endeffekt für Rechenzeit auf den Kisten. Also das steht in deinem Rechenzentrum, du hast das gekauft, du hast das bezahlt, aber du bezahlst für die Rechenzeit, die du nutzt darauf nochmal. Also das ist, ich weiß nicht, wie es bei den Dingern ist, aber das ist irgendwie sehr merkwürdiges Zeug, was IBM da treibt.
Hier ist es ein bisschen leiser, zumindest für mich. Für euch macht es wahrscheinlich keinen großen Unterschied. Aber wir haben jetzt glücklicherweise einen Techniker von IBM da. Weil, Fun Fact, auch wenn ÖDIF diesen ganzen Server hier hat, das ist deren Rechenzentrum, ÖDIF darf diese Server nicht öffnen. Das ist komplett verrückt. Also wenn man das jetzt mal mit so einem typischen Intel-Server vergleicht, da geht man hin, man baut
das ist halt so böses Enterprise-Stonks-Bullshit.
Das hat man vor Ort, das ist der eigene Server. Hier, die IBM-Server, die kosten Millionen. Und dann können die aber nicht selber warten. Ist natürlich auch so ein bisschen ein Gewährleistungsthema, weil die Server so teuer sind, sagt IBM, nur der IBM-Techniker darf auch den Server aufmachen und den Server warten. Deswegen mussten wir auch extra einen passenden Termin haben, dass ein Server von IBM auch extra hierher kommt, nur um den Server für uns aufzumachen, dass wir uns das ein oder andere mal anschauen
den Plötzchen
kenne ich. Und das, was uns übrigens die ganze Zeit im Hintergrund so krass anschreit, also es ist so unfassbar laut hier drin, ist dieser IBM Power 9 Server, der macht einfach unfassbar viel Kraft. Das ist die Generation, die es vorher gab, also Power 9. Interessanterweise...
Ihr seht, der Unterschied ist, der alte hat grüne LEDs, der neue hat blaue LEDs.
Eine Blende, also einfach so eine Wabenstruktur. Dahinter sitzen Lüfter, das sind auch die, die so rumbrüllen hier die ganze Zeit. Wenn wir jetzt mal zu dem Power 10 kurz nochmal rüberschauen, dann seht ihr, der Power 10
hat,
schon keine durchgehende Blende mehr, weil die sagen, diese Blende mit der Wabenstruktur ist schon so ein Widerstand für die Lüfter und für den Luftstrom, weil der Power 10 so powerhungrig ist, wortwörtlich, dass man das eben nicht mehr machen konnte.
Ja, IBM sagt viel, wenn der Tag lang ist.
Bei Power 9 war das noch nicht notwendig. Wir sind jetzt auf der Rückseite und bevor wir den jetzt gleich ausbauen, interessanterweise, diese Kabel hier, das sind die Kabel, die werden hier oben angesteckt und die führen dann direkt zur CPU. Das heißt, alles hier untereinander ist untereinander verknüpft. Also jede CPU ist...
Also die Dinger kenne ich nicht. Was ich von uns aus kenne, ist IBM Z-Series. Diese Dinger kenne ich von uns. Ja, so sehen die von vorne aus. Sieht ein bisschen abgespaced aus. Ja. Solche Dinger. Ist aber ähnlich. Ja, darf auch nur der zertifizierte IBM-Techniker dran und du musst sogar die CPU-Zeit bezahlen.
Und unter diesen unterschiedlichen Modulen über diese Kabel verknüpft. Das wäre jetzt zum Beispiel einfach mal eine Netzwerkkarte, wie die in dem Power 10 verbaut ist. Wenn man hier mal die Abdeckung aufmacht, das kommt einem schon ein bisschen mehr bekannt vor. Also hier sieht man dann so ein ganz normaler PC Express 16-fach-Slot.
Warum gehen die Leute solche Verträge ein? Das weiß ich auch nicht so genau, ehrlich gesagt. Bei uns ist es halt so, dass die relativ viel ollen Kobold-Shit haben. Ich meine Bank und sowas. Der halt wohl super optimiert auf diesem IBM-Kram läuft. Es gab bei uns immer mal wieder Bestrebungen, das Ding endlich rauszuschmeißen, aber das haben sie noch nicht hinbekommen.
Und das geht dann hier vorne sogar ein SATA-Stecker noch. Und das ist das, was letztendlich im Server landet. Wir haben jetzt hier einen Techniker von IBM vor Ort und der baut jetzt für uns mal den Power 10 so weit auseinander, wie wir können. Natürlich können wir nicht vollständig auseinanderbauen. Zum Beispiel, wir können keine CPU rausnehmen, weil da einfach das Risiko zu groß ist, weil die CPUs einfach unfassbar teuer sind. Deswegen beschränken wir uns auf das, was halt geht. Ich bin mal gespannt, was wir jetzt gleich zu Gesicht bekommen. Jetzt noch kurz der Blick von vorne. Der Server bewegt sich auch gerade so ein bisschen zu mir raus. Ja, das ist der, den wir uns gleich anschauen werden. Ihr seht jetzt schon, die Blende ist weg. Hier unten drunter sind die Netzteile, die redundant sind. Wir haben 4 Netzteile, jedes von denen 1150 Watt. Auch die Lüfter sind sehr krass. Ich bin mal gespannt, wie laut die sind, wenn wir die mal rausfahren. Aber auch die sind komplett modular, können rausgenommen werden, getauscht werden, falls irgendwelche Probleme vorliegen.
Also, eins muss man sagen, Story noch an der Stelle. Das Zeug, wie gesagt, ich kenn's nur hinter IBM Plate Centern, wenn die mal voll hochdrehen, das hat ganz schön Wumms, diese Lüfter.
Server haben ja gewisse Höheneinheiten, also normalerweise dürfen die Power-Einheiten nicht über 24 eingebaut werden, weil dann einfach das Gewicht zu hoch ist. Ja. Und die haben sich eine Sondergenehmigung von IBM geholt, dass sie die bis ganz oben bauen dürfen. Dazu mussten sie aber extra Leiter und Helm von IBM kaufen, ganz wichtig. Wir haben jetzt vor uns den offenen Power 10 und vom Aufbau her ist es zwar irgendwie ähnlich zu dem Power 5, aber auch trotzdem was ganz anderes. Wir haben hier
IBM-Verträge, Alter,
die hier nebeneinander sitzen. Interessant ist vor allem die Kabelverbindung.
Business IBM-Shit, Alter.
Können wir uns auch auf der Rückseite gleich nochmal anschauen.
So ist halt
da
die Enterprise-Welt.
So, die Kabelverbindung, die geht direkt zur CPU. Das heißt, wir haben hier keine Kommunikation, wie wir das von normalen Server aus kennen oder vom normalen PC aus, von der CPU über Sockel irgendwie übers Mainboard, sondern die Kabel gehen wirklich
Leiter
direkt
DRM.
In die CPU seitlich rein.
Helm
also man sieht es auch so ein bisschen da unten. Das sind so schwarze Stecker, die seitlich in die CPU reingehen. Und da ist quasi ein Kabel direkt in die CPU angeschlossen. Wir nehmen jetzt da mal ein Speichermodul raus. Das ist auch ein bisschen anders als die Speichermodule, die wir bisher gesehen haben. Das ist auch eine ganz andere Schnittstelle. Dieses Speichermodul hat 256 GB Kapazität. DDR4. Hier unten ist die Schnittstelle, mit dem es im Server
Okay, das habe ich auch noch nicht gesehen.
Ist, wir haben so einen kleinen Kühlkörper drauf. Unten drunter ist ein Controller für diesen, das nennt sich OmniDIMM. Und hier links und rechts haben wir ein Speicherchip.
Da kackt Corsair aber jetzt dagegen ab, oder? Da können sie noch so sehr mit Vengeance und Dominator RGB-RAM ankommen.
Auf der Rückseite auch nochmal. Insgesamt dann eben 256 GB pro Modul. Hier oben die Spannungsversorgung für den RAM-Riegel. Und wenn wir uns jetzt eben anschauen, wie viele hier drin sind, dann kommt man insgesamt auf 16 Terabyte Speicher in diesem Server. So, das ganze Ding ist jetzt zusammengebaut und ich habe jetzt die Ehre, den Startknopf zu drücken. Normalerweise darf man das nicht als Nicht-IBM-Techniker. Ich weiß auch nicht, warum die anderen so lachen. Wahrscheinlich ist es einfach unfassbar fucking laut, aber wir werden sehen.
Nichts passiert.
2 hours later.
Boah, jetzt geht er ab. Jetzt geht er ab, jawoll! Flugzeug startet! Ja, ungefähr so muss man sich das vorstellen. Also ganz so krass ist es hinter einem Plate Center, wo du Netzteile rausziehst, nicht. Also so heftig ist es nicht, aber es bläst schon ordentlich.
Man stellt sich jetzt natürlich wahrscheinlich die Frage, wozu überhaupt IBM Power? Also was macht
das frage ich mich wirklich.
Als jetzt irgend so ein random x86-System? Und der Hauptunterschied ist natürlich auch erstmal die riesige Menge RAM, die man da verwalten kann.
Ja,
und
das
auch
kannst
die Tatsache, wie die Verfügbarkeit von dem System aussieht.
bei den IBM Power Systemen ist einfach die Verfügbarkeit wirklich das absolute Maximum. Das heißt, die sind immer verfügbar und sind enorm schnell, was die Zugriffsgeschwindigkeiten beim RAM betrifft. Zum Beispiel,
das überzeugt mich jetzt nicht so wirklich, das klingt eher nach IBM Marketingmaterial.
Dieses IBM Power 10 System, der RAM-Zugriff, also die Geschwindigkeit, läuft mit 1600 GB pro Sekunde. Das muss man sich jetzt einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Ist jetzt erstmal eine unfassbar große Zahl, aber wenn wir jetzt mal auf so ein normales Intel oder AMD Desktop-System schwanken, dann haben wir da eine Geschwindigkeit von ca. 50 bis 60 GB pro Sekunde. Und ja, wir haben 1600 okay. GB pro Sekunde.
Das hängt ja von der Anwendung ab. Also sprich, was macht man da drauf? Das leuchtet mir immer noch nicht so genau. Und
deswegen
ein.
Hat man dann gewisse Applikationen, wie zum Beispiel jetzt SAP HANA.
Oh das Gott, naja, alles klar.
Die nutzt man rein.
Alles klar.
RAM. Also alles davon, die komplette Datenbank liegt komplett auf dem RAM.
Dann ist da mir ist klar.
Da ist keine SSD direkt hier in dem Server mit drin, wo dann irgendwie erstmal Daten
ja, ausgelesen werden. Es muss ja SAP sein, was sonst, Alter.
Aber eine Instanz, die wir bei IBM Power haben, läuft mit 14 Terabyte RAM und 400 Kernen circa. Das ist halt unvergleichlich. Und diese maximale Verfügbarkeit, verglichen jetzt einfach mit einem normalen x86-System, kommt durch die höhere Redundanz. Alles in diesem System existiert eigentlich 8-mal. Angefangen zum Beispiel mit dieser Spannungswandlerkarte, die wir gerade schon gesehen haben.
Was denn sonst? Das muss RAM ja SAP sein.
Module. Alles davon ist eben so oft vorhanden, dass wenn da mal was ausfällt, das zu keinem Problem führt. Rein theoretisch kann hier sogar ein einzelner Kern von der CPU ausfallen.
Die sind wahrscheinlich so tief auch in diesem SAP-Ökosystem und Eigenentwicklung drinne, dass die können gar nicht mehr anders.
CPU, das ist nicht möglich. Wenn bei einer Intel-CPU ein Kern ausfällt, dann ist die CPU
das
weg.
Das stimmt.
Das geht da gar nicht. Und hier ist es wirklich so, alles ist...
Das ist aber eigentlich auch kein Ding. Also du kannst Hochverfügbarkeit auch relativ gut auf einer Ebene oben drüber abfackeln. Das ist eigentlich kein Problem. Gerade in Zeiten von Microservices und sonst was. Also das ist halt eher die Oldschool-Variante.
Alles auch ein TPM-Modul zum Beispiel, was auch wichtig ist.
Wie oft verreckt so eine CPU eigentlich?
Wir haben öfters, das IBM Pause.
Öfters als du denkst. Wenn du so ein fettes Ding hast. Und wenn du dir überlegst, wie viele tausende Hardware-Komponenten da verteilt sind übers Rechenzentrum, dann wird wahrscheinlich schon, ich weiß jetzt nicht, ob täglich was sein wird, aber bestimmt alle paar Tage mal irgendwo was kaputt gehen. Ich glaube, das geht gar nicht anders. Du hast so viel, was du an Hardware hast und dementsprechend hast du auch so viel, was kaputt gehen kann. Zwar ist das potenziell natürlich etwas langlebiger als jetzt vielleicht irgendwas, was du daheim hast, aber trotzdem, es ist genug. Also, ich denke, es geht da öfters was kaputt, als man denkt.
Ich habe so ein bisschen angeschaut, ÖDIF hat aber nicht nur IBM Power, sondern 80% tatsächlich ist x86.
Ja, gut. Und das verstehe ich jetzt. Ja, 80% x86 und für so Special Shit haben die halt noch Power-Dinger. Okay, das leuchtet mir ein. Weil ich wollte gerade sagen, was willst du heute großartig noch mit IBM Power PC machen? Aber okay, das leuchtet ein. 80% x86-Zeug für Feld, Wald und Wiesen, Standardzeug und für irgendwelchen Spezialkrempel, den sie wahrscheinlich über die letzten 30 Jahre selbst entwickelt haben, auch dann Power PC. Okay, das leuchtet mir ein.
Hinter einem ganz normalen Rack-Server, das ist das, was die meisten wahrscheinlich so als Server verstehen würden, ist dieser typische Rack-Server, den man so kennt. Und hier sehen wir viele von denen übereinander gestapelt. Und zum Vergleich jetzt mal, rechts daneben dran, das sind dann sogenannte Blade-Server. Der Unterschied ist, dass wir ein Chassis haben, also ein Gehäuse, in das diese Blade-Server eingeschoben werden. Wir haben ganz schön viele hier.
Ja, die guten Blade-Sender.
Haben über diese zwei Schränke verteilt.
Die sehen aber ganz anders aus als die alten.
Die sind immer Dual-Sockel, also 160 CPUs.
Zeig die mal von
und
vorne.
Und wenn man sich dann überlegt, dass die eigentlich in der Regel mindestens 20 Kerne pro CPU haben, vielleicht mal 20, mal 24,
dann
haben wir in diesen beiden Schränken...
Ich kenne nur die alten. Ja, wo beispielsweise HS22, 21, 23 reinkommen. Ja, die kenne ich noch. So ungefähr die. Weiß ich nicht, ob es exakt die sind. Diese Dinger kenne ich noch. Das hier ist ein einzelner Server, den du reinsteckst. Da hast du zum Beispiel ja dann HS IBM HS22 reingesteckt. Ein HS22 ist so ein Ding hier. Zwei CPUs mit jeweils, was weiß ich, 16 Kernen oder sowas. Ja. So sah der Krempel aus. Okay, das ist jetzt die ultra oldschool Variante, ja. Sind Blade Center seit Virtualisierung nicht eher outdated? Ja, also Blade Center sieht man tatsächlich wenig in letzter Zeit. Gibt's nicht mehr wirklich viele. Ich meine, Blade Center eignet sich halt auch wunderbar als ESX-Cluster letztendlich. Aber ja, es ist schon nicht mehr so der. Ja, schon nicht mehr so verbreitet, wie das früher war.
Hier links und rechts 3000 CPU-Kerne, vielleicht sogar ein bisschen mehr.
Oh ja.
Und wir haben ca. 80 Terabyte RAM über diese zwei Schränke verteilt. Und wenn wir jetzt wieder zurückdenken an IBM Power, da hatten wir auf gefühlte Hälfte von der Höhe 64 Terabyte RAM. Also da sieht man halt, wie höher die RAM-Dichte bei IBM Power ist gegenüber jetzt diesen x86-Maschinen.
Der kostet aber wahrscheinlich auch 20 Mal mehr.
Gesehen haben, sehen wir jetzt hier von vorne. Und hier seht ihr auch diese einzelnen Einschubfächer. Also eins, so eine Maschine hier, das ist ein einzelner Blade-Server, der hier eben reingeschoben wird.
Das sind doch gar keine IBM-Plates. Ah, das sind Cisco-Plates. Okay. Da hatten wir mal, die habe ich selbst noch nie benutzt. Da hatten wir nur mal testweise ein paar da. Die habe ich noch nie wirklich, groß was mitgemacht. Ah, das sind Cisco-Plates. Okay.
Und da sitzen dann die zwei Sockel drauf. Wie sowas aufgebaut ist, das schauen wir uns jetzt mal eben im Detail an. Und generell ist es so, dass im zweiten Video, das wir machen, da nehmen wir mehrere verschiedene Maschinen davon auseinander. Da seht ihr das dann noch mehr im Detail. Aber einen schauen wir uns kurz an.
Wir schauen uns jetzt beispielhaft einen Cisco M4 Blade Server an.
Ah, die sind deutlich länger.
Die wir gerade gesehen haben, war zwar M5, aber vom Aufbau her quasi identisch. Könnten da natürlich andere oder neuere Sockel haben zum Beispiel oder andere RAM-Bestückung, mehr RAM. Hier haben wir jetzt 512 GB RAM. Was ich persönlich an dem ganzen Design sehr interessant finde, ist, wenn man die zwei Heatsinks miteinander vergleicht, dann sieht man, dass die erste CPU deutlich breitere Lamellen hat als die zweite CPU, was natürlich auch dem geschuldet ist, die Luft strömt hier durch. Das bedeutet, die erste CPU bekommt tendenziell kühlere Luft ab als die zweite. Und deswegen hat die zweite einfach eine viel höhere Finnendichte, dementsprechend höhere Oberfläche und kann dann mit wärmerer Luft genauso gut kühlen wie die CPU, die wir vorne sehen. Ansonsten, was hier nicht vorhanden sind aktuell, sind irgendwelche Laufwerke. Und hinten der Bereich,
ja, Laufwerke,
da könnte man
auch nicht
bei anderen Blade-Servern zum Beispiel auch Grafikkarten...
Die Laufwerke, also in der Regel, ne, gibt bestimmt die Möglichkeit, da irgendwie SSDs oder so vielleicht noch reinzumachen. Aber in der Regel hast du es so, du hast vielleicht 2 USB und ein DVD-Laufwerk oder was auch immer an dem eigentlichen Blade-Center dran, wenn du es wirklich brauchst. Und muss dann quasi den Input umswitchen, auf welches Plate du das jetzt legen willst. Und das Storage ist meistens eh über irgendeine Storage-Netzwerkgeschichte angebunden. Also die Dinger brauchen eigentlich keinen eigenen Storage.
Installieren, flach natürlich. Hier sind aber jetzt einfach nur Netzwerkkarten installiert. Bei unserer letzten kleinen Zwischenbemerkung kommen wir jetzt noch mal ganz kurz zurück zu den Corsair Dominator Platin DDR5 Speichermodulen. Die Heatspreaders sind
kein
wie bei
Blu-ray,
den Vengeance-Modulen aus Aluminium gefertigt und sowohl in Schwarz als auch in Weiß erhältlich. Zusätzlich befinden
also
sich
wenn
in jedem
Laufwerke,
Modul 12 Leuchtstärke Kapelle
wahrscheinlich immer noch DVD.
Die könnt ihr über Corsair IQ-Software anpassen und individualisieren. Ob einfache Regenbogenbeleuchtung oder euer komplett eigener Effekt, hier ist wirklich alles möglich. Weiterführende Informationen findet ihr wie üblich über den Link in der Beschreibung und damit geht es jetzt auch weiter mit dem Video.
Abseits von den Intel X86 und den normalen IBM Power gibt es auch noch was, das nennt sich IBM Mainframe.
Hey, wenigstens was ich kenne.
Das steht für das IBM Z15, Z für Zero Downtime. Und wenn man sich das jetzt mal wirklich überlegt, in Zahlen gesehen...
Das Z steht wirklich für Zero Downtime? Das hat sich doch irgendein IBM-Marketing-Mensch in den letzten paar Jahren ausgedacht.
Also Ödif hat gesagt, die haben IBM Mainframe 20 Jahre im Betrieb und die hatten innerhalb von 20 Jahren keinen einzigen Ausfall. Also nichts, keine Sekunde. Das ist natürlich unvorstellbar, dass solche Maschinen so lange laufen. Man muss dazu aber auch sagen, dass diese Maschine jetzt nicht 20 Jahre hier schon läuft, sondern alle 5 Jahre werden diese Maschinen ausgetauscht und kommen dann auf den neuesten Stand. Spätestens alle 5 Jahre. Das ist jetzt Z15, das neueste System.
Das sind die Kisten, die du kaufen kannst, aber du selbst noch die Rechenzeit drauf bezahlen musst.
IBM Mainframe hat die Besonderheit, dass es sehr, sehr alt ist von der Grundentwicklung.
Ja,
1960 circa.
Das wurde ist das richtig entwickelt. Krass oldschool.
Und es ist immer noch das Gleiche. Man benutzt immer noch die gleiche Basis, Mainframe. Das heißt, alle Programme, die rein theoretisch 1960 dafür gemacht wurden, die würden hierauf immer noch laufen. Jetzt aber natürlich wesentlich schneller als damals. Das heißt, man muss keine Programme übersetzen. Man kann alle Programme immer noch benutzen. Hat jetzt aber die Hardware von zum Beispiel 2020, die dann natürlich um
Welten schneller ist. Angeblich gibt es die Möglichkeit, da jetzt auch Linux drauflaufen zu lassen.
Sehr zeitkritische Transaktionen, zum Beispiel für Banken und Versicherungen, die benutzen Mainframe Z ja. oder eine Börse zum Beispiel.
Das weiß ich aus erster Hand.
Bei allen Systemen, die wir uns bisher angeschaut haben, mit vielleicht ein paar Ausnahmen, haben die alle keinen Storage dabei, also keine NVMe-SSD, SATA-SSD,
was
auch immer man sich vorstellen könnte, sondern das ist komplett nochmal in einem anderen Raum, da kommen wir auch noch gleich zu. Aber die Daten müssen ja auch irgendwie übertragen werden und die sollten auch möglichst schnell übertragen werden. Und das haben wir hier mal beispielhaft. Alles, was hier so schön rosa aussieht, das ist Fiber Channel, also eine Glasfaserverbindung. In diesem Fall mit 32 oder 64.
Wobei man ja sagen muss, ich finde das verwirrend, deswegen ist das, glaube ich, den meisten Leuten nicht klar. Fiber Channel ist das Protokoll. Das ist nicht zwangsläufig, weil es Glasfaserkabel sind. Das ist Benamung aus der Hölle, ja. Du kannst auch theoretisch Fiber Channel über RJ45 Kupferkabel machen. Heißt dann ein bisschen anders, aber sind nicht zwangsläufig Glasfaserkabel, das ist wieder Benamung wir, ja. Aber Fiber Channel ist so das wirklich das Verbreitete in der Richtung. Ich kann mir immer nicht merken, wie diese dicken Stecker heißen. Sind das LC-Stecker? Nee, die kleinen sind LC-Stecker, oder? Ach, was weiß ich.
Gigabit pro Sekunde. Pro
wie viele? Wie viele?
32 oder 64 Gigabit pro Sekunde.
Ah, das ist aber schon neueres Fiber Channel dann.
Also eine einzige Verbindung kann dann dementsprechend zum Beispiel 8 Gigabyte pro Sekunde übertragen. Das ist natürlich schon extrem schnell. Das Ganze ist dann aber nur für das Storage.
Glaubst du, RJ45 wird von Glasfaserkabeln abgelöst werden? Nö, das wird beides parallel bestehen bleiben. Es hat alles seine Vorzüge bzw. seine Nachteile. Zum Beispiel, wenn du richtig schnelle Sachen drüber machen willst, mal 10 Gigabit aufwärts. LC sind die kleinen, SC sind die großen viereckigen, ne? Dann ist natürlich bei Kupfer schwierig. Also du machst über Kupferkabel jetzt selten richtig lange Strecken mit wahnsinnig Geschwindigkeit. Das hast du mit Glasfaser deutlich besser. Glasfaser braucht auch gerade bei 10 Gigabit aufwärts weniger Strom. Also sowohl modultechnisch als auch netzwerkkartentechnisch brauchen die Kupferkabels mehr Strom. Also es hat alles seine Daseinsberechtigung. Das Schöne an Kupferkabeln ist, dass Kupferkabel halt oftmals vorhanden sind, beziehungsweise alte Verkabelung verwendet werden kann. Und dass das in der Regel natürlich auch günstiger ist. Glasfaserkabel sind relativ teuer, gerade wenn man da noch Module für braucht, wo man die reinsteckt. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Also wenn ich ein Haus bauen würde, ich habe ja hier das Haus vom Opa mal renoviert, ganz ehrlich, im Hausgebrauch wahrscheinlich würde ich immer noch. Ich meine, wenn ich wirklich neue Sachen mache, würde ich beides machen, warum nicht, why not? Aber du wirst im Privatbereich, also im Heimbereich eigentlich weiterhin Kupfer haben, also du hast zwar vielleicht die ein oder anderen Konsumerprodukte, die mal einen SFP-Plus-Port haben, wo du auch Module reinstecken kannst für Glasfaserkabel oder sowas, aber es wird auch in Zukunft im Heimbereich wird das hauptsächlich Kupferkabel sein. Da werden wir nie Glasfaser sehen im großen Stil, das kann ich mir nicht vorstellen. 10 Gigabit-Switche sind gar nicht mehr so teuer und selten. Du kriegst von Mikrotik welche. Ich meine, gut, wenn du jetzt welche suchst mit, keine Ahnung, 48 Port, SFP Plus, 10G, dann kostet natürlich was. Also du kriegst von Mikrotik relativ günstig welche 10 Gigabit Switche Oder du kriegst von Ubiquiti, wenn dir das mehr gefällt, kriegst du auch relativ günstig einen 12-Port SFP Plus für 500 Euro und das SFP 12-Port SFP Plus Switch und 4-Port 10G RJ45 Kupfer. Die gehen. Also, die sind gar nicht so teuer, 10 Gigabit Switche mittlerweile.
Auch irgendwie direkt auf den Server zugreifen können.
Ach ja, und PoE. PoE geht natürlich auch nur über Kupfer, richtig.
Zum Beispiel, man will irgendwas administrieren oder sowas. Dafür gibt es dann ganz normale Netzwerkverbindungen über Switches. Das wäre dann das hier. Das ist dann einfach nur eine 1G-Verbindung, also 1 Gigabit-Verbindung.
Oldschool.
Wenn man was Datenintensiveres hat, gibt es dann oben drüber das Ganze nochmal als Glasfaser. In dem Fall jetzt 25 Gigabit. Das sind dann diese türkisfarbenen. Und auch hier, deswegen haben wir beide Schränke aufgemacht. Wenn man darauf achtet, bei den Switches zum Beispiel, diese Netzwerkkabel gibt es einmal in grün auf der linken Seite. Und wenn wir dann zur rechten Seite wieder rübergehen, dann sieht man, hier bei diesem Switch sind die Kabel in rot. Also auch hier ist es wieder so, auch wenn es jetzt zwei einzelne Schränke sind.
Das ist aber
sind,
alles, muss man ihn echt lassen, äußerst ordentlich.
Eine komplette Einheit, weil auch hier könnte es ja wieder so sein, dass ein Schrank, zum Beispiel die Stromversorgung von einem Schrank fällt aus, dann ist der ganze Schrank aus. Und deswegen gibt es dann das gleiche eben nochmal in einem zweiten Schrank.
Na, warum? Um die Chat, warum sollten die 10 Gigabit machen? 10 Gigabit Hardware ist um ein Vielfaches teurer und 1G rein für Management-Sachen reicht doch dicke aus. Für Management-Geschichten ist doch 1G, das ist doch mehr als ausreichend.
Vollständig zu haben. Was ich schon wieder sehr, sehr sympathisch finde, ist die Tatsache, dass man hier bei Mid-Range-Storage anfängt. Das heißt, irgendwie Entrance-Storage gibt es gar nicht.
Wieso lassen die jemanden ins Rechenzentrum? Naja, wahrscheinlich, weil es unter Strich Werbung für sie ist. Und vielleicht kennt er ja auch privat jemand da, keine Ahnung. Also bei uns wäre es schwierig, weil bei uns sind die prinzipiell allem abgeneigt. Ich habe mit dem Felix zusammen mal bei uns was im Rechenzentrum aufgenommen. Das habe ich immer noch nicht geschnitten und immer noch nicht hochgeladen. Das haben wir schon vor über einem Jahr aufgenommen, vor 2 Jahren. Noch vor Corona haben wir das aufgenommen. Null.
Und Enterprise, diese Seite hier sind quasi die produktiven Daten und hier liegen einfach gesagt die Backups. Ist ganz vereinfacht zu sagen. Die Backups verbrauchen aber ein Vielfaches vom Speicherplatz von den produktiven Daten, weil die eben mehrfach gebackupt werden, auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten zum Beispiel.
Backup ist immer ein Riesending. Und oder generell, jetzt gehen wir Backup und Archive sind richtig, richtig Speicherfresser. Für IBM Z-Series, die Kisten, die er vorhin gezeigt hat, gibt es auch richtig Oldschool-Sachen. Es gibt IBM Tape Libraries. Das sind dann solche Dinger. Weiß nicht, ob man irgendwo ein gescheites Bild sieht. Mit Greifarmen drin. Das sieht richtig abgedreht aus. Ja! Sowas. Das sind Magnetbänder, die dann von so einem Greifarm getauscht werden. Ach, kommt auch noch! Wirklich? Cool. Ja.
Mal zu den Enterprise Solutions. Wir haben jetzt hier ein Dell EMC Power Max, was wir mal aufmachen können. Und das sind jetzt die Bereiche, wo dann letztendlich die ganzen Daten mal gespeichert werden.
EMC-Warnung.
Was ich cool finde, ist, jeder einzelne von diesen Einschüben, wenn wir jetzt hier mal drauf schauen, da wo die LED blinkt, 7,68 Terabyte. Und alle diese Teile, die ihr hier sehen könnt, wo es schön blinkt, das sind alles SSDs. Also mechanische Laufwerke.
Das ist teuer.
Gar nicht mehr, weil das wäre alte Technik.
8 Terabyte SSD.
Und alles, was wir hier sehen können, die Dinger, in diesem Bereich.
Die Dinger sind teuer. Ich meine, du kriegst im Privatbereich, glaube ich, mittlerweile 4 halbwegs. Aber die Sache ist halt die, das sind dann auch noch super krasse Enterprise-Dinger. Da wird wahrscheinlich eine SSD 5000 Euro kosten oder so. Schau mal. 8 TB SSD. Ja, das sind. Nein, das sind keine Kuvo, garantiert nicht. Ja, anderen sieht man gar nicht, keine Ahnung.
Die Lüfter dahinter sind, das sind letztendlich die quasi Steuereinheiten für die ganzen SSDs, also wo zum Beispiel Raid Controller dahinter sitzen, die dann diese ganzen SSDs
Captain Cavill
verwalten.
Wusste ich nicht.
Auch hier ganz unten.
Oder ist nicht Captain Cavill, das ist Captain Cool, oder? Nur besonders Cavill geschrieben.
Anzahl wie oben, lauter 7,68 Terabyte SSDs.
Das letzte Glied in der Kette ist diese Tape Library. Und Bänder kenne ich.
Da sind wir doch. Hätte ich mal ein bisschen weiter geguckt.
Selber früher noch, als ich mal bei der Bundeswehr Serverwartung gemacht habe, ist vielleicht schon ein bisschen länger her. Im Prinzip
das ist richtiger Oldschool-Shit.
Das heißt, man hat hier drin Bänder.
Greifarm.
Oben. Wir haben auch Aufnahmen für euch gemacht.
Der Greifarm, jawohl.
Laufwerke, da können Tapes eingeschoben werden. Das passiert ganz automatisch von so einem Arm.
Das kenne ich doch.
Automatisch diese Tapes einlegen und ausnehmen kann.
Das ist auch
und
so ein
somit
Ding.
Können die ganzen
kommst dir vor wie im letzten Jahrtausend.
Wenn die jetzt schon mal on-disk als Backup quasi verfügbar sind, können die nochmal auf diese Tapes gesichert werden. Vorteil davon ist natürlich, dass diese Tapes
übrigens,
einfach...
Übrigens, wisst ihr, warum die Tape, warum das Ding wechselt? Also nicht nur, aber einer der Gründe, warum diese Tapes gewechselt werden, das ist, weil Tapes kleben. Der muss die Tapes regelmäßig wechseln und bewegen, dass sie nicht festkleben. Das ist richtig Oldschool-Shit.
Physikalisch hier liegen und die haben keine elektrische Verbindung zum Beispiel zu irgendwas. Also die können ja nicht ausgelesen werden. Das bedeutet auch gleichzeitig, wenn irgendwas katastrophal schief laufen würde mit... keine Ahnung, alle Serverschränke fackeln ab oder wie auch immer, dann ist es immer noch so, dass alle Daten, natürlich mit einem gewissen Zeitversatz, vielleicht einen Tag zum Beispiel, dann trotzdem hier komplett verfügbar sind.
Ich glaube, eins von diesen Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das komplette Rechenzentrum da drauf ist. Dass das IBM-Zeug da drauf ist, kann ich mir vorstellen, aber bestimmt nicht alles. Wobei, warum nicht, die Storage-Systeme, vielleicht werden die wirklich da drauf, wobei, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Übrigens 30 Terabyte Kapazität und ich dachte immer so, Tapes, so ein bisschen outdated, so wie eine VHS zum Beispiel, aber 30 Terabyte Kapazität ist schon sehr, sehr viel. Insgesamt haben wir hier bei dem Storage-Bereich, wo wir gerade waren,
8
Petabyte an Daten und wir haben ja schon am Anfang gesagt, dass wir zwei Rechenzentren hier in Bielefeld haben und das Interessante ist jetzt, dass die Daten, die auf diesen Backup-Storage liegen, die werden nicht direkt hier beschrieben auf diesen Bändern, sondern die werden erst im anderen Rechenzentrum auf die Bänder beschrieben. Und die Daten von dem Backup-Storage, von dem anderen Rechenzentrum, die landen dann erstmal hier. Die werden dann zwar auch wieder synchronisiert, aber so schafft man es, dass man eben direkt eine räumliche Trennung hat, nicht nur von dem Storage zu hier, sondern direkt auch noch in das andere Rechenzentrum.
Damit sind wir jetzt tatsächlich am Ende angelangt von unserer Tour durch das Rechenzentrum.
Ja, ich muss sagen. Tape Libraries, kommt, da kommst du dir wirklich vor. Ich kenne so Dinge auch. Kommst du dir wirklich vor wie im letzten Jahrtausend. Es hat eine recht hypnotische Wirkung, dazu zu gucken. Ich habe da schon teilweise 20, 30 Minuten davor gestanden, wenn ich auf irgendwas gewartet habe und habe diesem Arm zugeguckt, Tapes hin und her zu schieben.
Sagen, es war... das absolut Beeindruckendste, was ich je gesehen habe in der IT-Welt, einfach nur der ganze Aufwand, der dahinter steckt, um so ein Rechenzentrum zu betreiben. Und das Ganze lässt sich übrigens krasser auch Shit, in eine Zahl fassen. Es gibt da so eine Zahl, die so ein bisschen die Effizienz beschreibt. Und dieses Rechenzentrum hat einen Faktor von 1,35. Das bedeutet, 1,0 zum Beispiel bedeutet, man hat alle Energie, die man verwendet, nur für die IT, also für die Server zum Beispiel. Wenn man einen Faktor von 2,0 hat, dann würde man sagen, dass man die gleiche Energie, die man in die Server gesteckt hat, nochmal braucht für alles außenrum, für die ganze Infrastruktur, für Kühlung und so weiter. Generell sagt man, dass ab 1,5 schon grandios ist und das hier hat 1,35. Da sieht man auch, auf welchem technischen Stand das war, was wir hier heute angeschaut haben. Und generell in Deutschland sind die Rechenzentren im Schnitt bei 2,0. Also das hier wirklich top-notch.
Okay, das muss man jetzt wissen, wie sich das zusammensetzt.
Und deswegen war es für mich auch eine absolute Ehre, dass wir hier sein durften. Vielen Dank nochmal an Ödif, an Dominik, Chris, Marvin, an die Crew, die uns jetzt die Tage hier begleitet haben und das Ganze möglich
gemacht. Echt? Racheklos? Wusste ich nicht. Also mir hat auch mal jemand erzählt, deswegen, ich habe mir das ja nicht ausgedacht, mir hat jemand erzählt, das wird unter anderem gewechselt, dass es nicht festklebt. Naja. Der Chat wie immer wieder pfeifert.
Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. War ein schöner Einblick. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ja, trotzdem, nice das Video. Ja. So sieht's aus. Ja, so oder so ähnlich sieht es in vielen großen Rechenzentren aus. Jetzt vielleicht nicht unbedingt in exakt der gleichen Ausführung, aber da hängt schon einiges dran. Ist schon heftig. Weiß nicht, ob einer von euch mal im D6 auf der Hanauer Landstraße war. da ist auch einiges an Aufriss, ja. Generell, also Rechenzentrum betreiben ist so eine Wissenschaft für sich. Man hat es ja gesehen, da hängen so viele Sachen dran. Von Kühlung bis Ausfallsicherheit bis Brandschutz, Backup-Konzepte, Stromausfälle und sonst was. Ich kann es verstehen, dass gerade auch viele kleinere sagen, hey, warum gehen wir nicht in die Cloud und lassen das jemand machen, der Ahnung davon hat? Was ist deine Meinung zu Cloud-Backup? Ist eine super Geschichte, kann man machen. Aber natürlich nur verschlüsselt, logischerweise. Ja. Also nichts unverschlüsselt in die Cloud pumpen. Kann man machen. Aber nur, wenn du das auch wirklich selbst verifizierst, dass das verschlüsselt wird. Also nicht irgendwie eine Software nehmen, die sagt, ja, wir verschlüsseln es und laden das hoch. Am besten ist, du verschlüsselst das selbst und schiebst dann das erst danach hoch. Das ist natürlich die beste Variante. Wie würdest du die verschlüsseln? Kommt drauf an, was ich machen will. Ja, ich würde wahrscheinlich sowas wie AirClone oder so verwenden oder irgendein Backup-Tool, was irgendein Open-Source-Backup-Tool, was eben schon eingebaute Verschlüsselung hat. Im Zweifelsfall kannst du sowas wie EncFS oder EcryptFS oder sowas verwenden. Da kriegst du quasi in den Ordner, den mountest du dir und unten drunter fallen die Sachen verschlüsselt raus, dateibasiert. Und in einem anderen Ordner sind es im Klartext. Diesen Ordner kannst du direkt in die Cloud spiegeln. Kommt ein bisschen drauf an, wie viel es ist, was man machen will und wie so die eigene Infrastruktur ist. Ja, die Noobs machen natürlich verschlüsseltes 7-Zip, genau. Oder verschlüsseltes Veracrypt-Laufwerk. Aber verschlüsseltes Veracrypt-Laufwerk ist für die Cloud nicht gut, weil der jedes Mal alles neu hochladen muss. Also für Cloud-Backup ist auf jeden Fall Pflicht, dass es dateibasierte Verschlüsselung ist und nicht quasi ein großer Container. Nö, kenne ich nicht. Sagt mir nix, Stablebit Cloud Drive, keine Ahnung. War das jetzt wieder, war das Werbeplacement? Arbeitest du da? So Leute, ich gehe jetzt was essen. Ich habe Hunger. Und nicht, dass ich noch abnehme. Gibt's irgendjemanden, den wir hosten können? Ist keiner on? Außer Leute mit 2.000-3.000 Zuschauern. Die muss ich auch nicht hosten. Die haben schon genug. Wie heißt deine Katze, Chico? Obwohl es ein Mädchen ist. Ach, guck mal. JVP, den raiden wir jetzt. Raid. Bam. Alles klar, Leute. Also, wir sehen uns dann. Entweder im nächsten Video auf YouTube oder im nächsten Stream. Bis dann, macht's gut. See you!